Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Erfolgsfans, Folge Nummer 96. Endlich wieder vereint, weil der Mann aus den USA ist wieder hier zu meiner Rechten. Servus Felix.
Servus.
Und natürlich auch der Klassiker. Der Basti ist auch wieder mit dabei. Servus Basti.
Servus.
Und me, myself and I, heute der Ruben. Am 14. September 2015 nehmen wir die Folge 96 auf. Endlich wieder komplett vereint. Und da freue ich mich jetzt einfach schon drauf, dass wir die Folge aufnehmen. Und ganz zu Anfang, Bier muss her.
Ja. Felix, hast du ja mitbekommen, wie wir versagt haben ohne dich.
Ja, ich habe es im Urlaub gehört, da vergessen sie einfach das Bier ohne mich. Das geht eigentlich gar nicht.
So, jetzt mal schön hier Sound, weil es ist mit Bügelverschluss. Ich liebe Bügelverschluss.
Ja, heute trinken wir nämlich das Allgäuer Edelweißbier Büble.
Oh, das ist aber traurig. Das erste Weißbier, glaube ich, was bei uns in der Competition mit drin ist.
Ja, das kann gut sein.
Was auf jeden Fall schon mal hier, es wurde ja schon darüber diskutiert, Weißbiergläser muss man eigentlich haben, aber wenn man sich das Büble anschaut, es hat einen Krug in der Hand.
Natürlich, das ist halt einen alten Steinkrug.
Das Logo für alle Biere, oder? Von denen, ich weiß es nicht. Das ist mal hier.
Und ja, das gute Allgäuer Bier trinken wir natürlich für unseren Holger, der endlich wieder im Lauftraining ist.
Vorhin hauste in meinem Krug schon eine Spinne und da unten ist jetzt noch irgendwas Schwarzes drin. Versuche die rauszukratzen, wahrscheinlich ist das Schimmel oder so. Ich kratze mal hier mit dem Stift, das ist eine gute Idee.
Ja.
Ja, es löst sich was auf jeden Fall.
Und trink einfach wie immer aus der Flasche.
Soll ich jetzt Weißbier aus der Flasche trinken? Seid ihr eigentlich wahnsinnig? Ja, aber ich glaube, ich sollte es machen, wenn ich nicht den Schimmel tot sterben will. So. Gute Vorbereitung bei uns ist wieder alles. Oder was sagst du, Felix? Was ist das? Irgendein Siff.
Das kann man schon trinken. Komm, hier, nimm das.
Ah, oh, geil. Das ist die wahre Liebe. Der Felix opfert sich, stirbt den Schimmeltod und ich darf das.
Ja, ich als Bierminister kann nicht erlauben, dass du Weißbier auf der Flasche trinkst.
Aber hier.
Endlich wieder Ordnung hier, was das Bier angeht.
Wir müssen natürlich auch, Felix hat die wunderbare Recherche dazu gemacht, auf die Geburtstage anstoßen. Müller ist jetzt 26. Krass irgendwie, der kommt mir immer so jung vor.
Ja, ich war auch etwas überrascht.
26 ist doch wohl jung.
Jetzt geht er schon langsam auf die 30 zu, hat auch Philipp Lahm gesagt.
Prost. Nee, aber er war halt immer so der 21er, der ewig Junge, aber jetzt ist er halt schon 26, das ist schon Alter.
Und Müller und Costa.
Und heute hat auch noch Douglas Costa Geburtstag und
wird
25. Douglas.
Oh, das ist ein geiles Weizen, muss man sagen. Büble Hefen, naturtrüben feiner Hefe, das ist geil. Das mundet mir. Ja, viele von euch interessiert das wahrscheinlich gar nicht, was für ein Bier wir trinken. Deswegen erzählen wir euch doch mal, was wir vorhaben. Wir haben ja aufgrund der Länderspielpause und eines Urlaubs in Frankreich länger nicht gesendet. Und deswegen schauen wir mit euch das Spiel Bayern gegen Leverkusen an. Wir schauen das Spiel Bayern gegen den FCA mit euch zusammen an. Und wir reden über Transfers. Es gab auch noch einen Neuzugang. Wir sprechen über einige Verletzungen, traurig, über einige News, über ganz kurzes Länderspiel, über die Champions League-Gruppe und eine Vorschau. Mein Gott, eine pickepacke, vollgepackte Sendung. Ja, die nächsten Wochen geht's ab.
Ja, die nächsten 3 Wochen bis zum Wiesenende am 4. Oktober spielen wir 6 Spiele, jede Krass. Woche 2 Spiele. Und der glorreiche Abschluss ist dann am Sonntag, 4. Oktober, gegen Dortmund daheim. Danach ist dann gleich wieder Länderspielpause.
Ja, heute habe ich gehört, in der Länderspielpause soll Robben dann auch zurückkommen und sein erstes Spiel dann wieder für Holland machen.
Ja. Das ist ja super, weil dann kann er sich hier gleich nochmal verletzen.
Würde sich eigentlich anbieten, ja. Finde ich auch. Oh, und hier, wir haben ja in der letzten Folge ein Interview gemacht mit dem Fabian, der dieses Fußballverletzungsblog macht und wahrscheinlich inspiriert durch uns, hat er jetzt mal eine Liste gemacht der verletzungsanfälligsten Spieler. Da gibt es jetzt gerade hier ein Fehler bei Twitter. Aber ich wollte mal schauen, ob ich das finde. Ah ja, genau. Über die verletzungsanfälligsten Spieler der Liga. Das ist mal besonders gut, wenn man sowas dann live während der Sendung macht. Jetzt schaue ich mal. Ah ja, genau. Die 25 Spieler mit den meisten Verletzungstagen. Und ja, ich muss sagen, der FC Bayern ist da traurigerweise schon relativ gut vertreten. Auf Platz 3, und er hat es nicht mehr lange bis zu 1, Holger Badstuber. Krass. Und auf Platz 10 mit über einem Jahr, 7 Monate und 27 Tagen verletzten Status, Arjen Robben. Der eben jene. Und Holger Badstuber ist mittlerweile schon bei 2 Jahren, 4 Monaten und 20 Tagen. Jan Kirchhoff immer noch dabei und Franck Ribéry auf Platz Nummer 25.
Wer ist auf der 1?
Auf der 1, den kenne ich nicht. Özkan Yildirim von Werder Bremen, aber 2 Jahre, 7 Monate, 25, 26 Tage. Daniel Didavi, das ist eigentlich auch noch ziemlich jung.
Du musst mal die Tage sagen, das ist die Währung. 956 Tage zu Badstuber, 860 Tage.
Ja. Das ist nur noch knapp 100 Tage hat er aufzuholen, dann hat er das auch geschafft. Oh.
Ja, aber er ist jetzt zumindest in seinem Reha-Training voll dabei und glaube ich so leichtes Lauftraining macht er schon wieder.
Ja, dann können wir ja gleich am Anfang die Verletzungen abhandeln. Okay. Oder wenn wir ja, wenn wir schon dabei sind. Ja. Also Badi endlich wieder im Lauftraining. Javi Martinez war zum ersten Mal wieder im Kader am Wochenende gegen FCA.
Ja, sehr gut, freut mich.
Ja. Wird Zeit, dass wir wieder Innenverteidiger haben.
Ja, wir haben ja Dante schön abgegeben. Das war vielleicht, naja.
Der Benatia hat sich auch gleich wieder verletzt. Oder was heißt wieder verletzt? Er war noch nicht mal wieder fit und ist es gleich wieder aufgebrochen,
das
scheinbar.
Ist schon
wo ist es denn passiert? Im Training? Oder?
Ja. Also, der war ja nicht bei der Nationalmannschaft. Ja, es war, muss wohl wieder beim Aufbautraining passiert sein. Und dann halt gleich wieder 4 Wochen mindestens.
So eine Anfälligkeit für solche Muskelverletzungen ist schon echt ziemlich seltsam.
Ist jetzt erst ein bisschen mehr als ein Jahr da und hat schon 8-mal warm Oberschenkel.
Ja, am Anfang dachte ich mir echt, eigentlich ein guter Transfer, aber mittlerweile sehe ich das schon ein bisschen kritisch mit dem. Ja,
die Verletzungsanfällige Innenverteidiger außer Boateng. Martinez, Badstuber, Benatia.
Aber war jetzt Martinez vorher auch schon die ganze Zeit so verletzungsanfällig, bevor er zu uns gekommen ist? Weil klar, er ist halt jetzt so lange mit dieser einen Geschichte
beschädigt. Kreuzbandriss kann man nichts machen, aber vorher war er, glaube ich, nicht so verletzungsanfällig.
Deswegen würde ich noch nicht sagen, muss man mal schauen, wie oft. Aber bei Benatia ist es schon so, man sieht ja auch in seiner Historie, schon bevor er zu uns gekommen ist, habe ich auch so das Gefühl, wenn da halt einmal irgendwie mal grob was kaputt ist, kommt es irgendwie immer wieder.
Ja, und es sind halt so seltsame Verletzungen bei ihm. Es ist eigentlich nichts Krasses, er fasst sich sofort Oberschenkel und irgendwas ist komisch.
Ja, umso komischer finde ich es, dass wir Dante haben noch gehen lassen am letzten Tag, ohne ein Backup zu haben. Wir haben noch Jan Kirchhoff als Backup, der aber auch die ganze Zeit verletzt ist, der ja auch hier in Top 25 aufgetaucht ist. Also wir haben einen fitten Innenverteidiger und 3 Verletzte.
Naja, aber wir haben beim Leverkusen-Spiel gesehen, wie Pep wahrscheinlich am allerliebsten spielen will, komplett ohne Innenverteidiger mit Leuten wie Alaba und so in der Innenverteidigung.
Ja, das ist dann halt die Frage, wie das ab dem Champions League Viertelfinale funktioniert.
Ganz genau.
Jetzt in der Bundesliga, da funktioniert es gut. Aber wie das dann in wichtigen Spielen funktioniert, ist dann die Frage. Man kann natürlich hoffen, dass dann wieder alle fit sind, aber wir haben ja letzte Saison gesehen, das kann auch nach hinten losgehen.
Ja, aber
und
klar.
Jetzt, finde ich, haben wir uns da halt schon irgendwie frühzeitig ein Eigentor geschossen, indem wir noch haben einen gehen lassen.
Naja, aber man muss auch sagen, wir haben alle gesagt, Dante reicht uns nicht mehr vom Niveau her, wir können ihn gerne gehen lassen.
Ja, aber im Gegenzug hätte man dann halt noch irgendjemanden holen müssen.
Ja, habe ich tatsächlich auch erwartet. Da gab es ja mal auch ein paar Gerüchte. Wie hieß nochmal
Aymeric Laporte von Athletic Bilbao.
Wie hieß denn der andere, den ich so gern gehabt hätte, der jetzt zu Man City gegangen ist? Unglaublicher Spieler von Valencia.
Otamendi.
Ja, genau. Den fand ich echt Wahnsinn. Also der hat so eine Präsenz gehabt. Das war so geil. Der hat mich ein bisschen auch an Boateng erinnert. Sehr schade.
Ja.
Naja, auf jeden Fall. Ja, auch man dachte eigentlich, er wird bald fit. Zack, sofort wieder verletzt.
Ja.
Ganz, ganz beschissen gelaufen.
Da. Ja.
Und der Herr Robben.
Robben.
Auch mal wieder Klassiker bei der holländischen Nationalmannschaft. Verlieren sie erstmal gegen Island und er verletzt sich wieder.
Erst wieder Kapitän und dann.
Ey, also das ist wirklich. Ja, aber es ist halt, wie wir es auch gesagt haben, Ribéry und Robben sehr, sehr schwierig, sehr alt, sehr verletzungsanfällig und dann haben wir ja immerhin das gemacht, wonach wir alle geschrien haben. Spieler geholt noch.
Ja.
Aber.
Ja, um die Verletzung, Robben. Ja. Um die Verletzung jetzt noch kurz abzuschließen, dann Götze war ja auch überraschenderweise am Wochenende gegen Augsburg nicht im Kader. Ja, es wurde schon wieder irgendwelche dubiosen Geschichten erfunden, dass ihn Pep ausgemustert hätte, nachdem er eigentlich in der Nationalmannschaft gut gespielt hat. Aber es war wohl doch eine leichte Muskelverletzung. Dann hieß es mal wieder, oh, man weiß gar nicht, ob er gegen Piräus schon wieder spielen kann. Aber jetzt hat Sammer Entwarnung gegeben und er kann wohl dann doch mit nach Piräus fliegen. Also war halt wohl auch eine Vorsichtsmaßnahme, schätze ich mal.
Ja, lass uns gleich aufs erste Spiel kommen, würde ich sagen, oder? Bayern gegen Bayer. Der Basti war im Stadion. Deswegen würde ich sagen, Basti, eröffnet du den Bayer gegen Bayer-Reigen.
Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel, wie ich es empfunden habe. Um es mal schon komplett so zusammenzufassen. Stadionbesuch war auch, wie immer, super. Gute Stimmung gewesen. Wie ging das Spiel los? Gleich so ein bisschen wehmütig, eher mit der Verabschiedung von Claudio Pizarro. War einfach ein cooler Spieler, finde ich. Also ich habe ihn total gern gemocht und ich fand auch gerade, als er jetzt wieder zu uns zurückgekommen ist und ja eigentlich kein Stammspieler war, immer wenn er gekommen ist, hatte man trotzdem noch das Gefühl, er kann noch Gefahr ausstrahlen. Also er war eigentlich
so wie gestern.
War ein geiler Backup. Und hat auch nie so rumgemurrt oder irgendwas, finde ich, hat halt gut in dieses Gefüge gepasst. Einfach ein sympathischer Typ.
Der hat es genossen, dass er da in München noch seine Million oder was kriegt, mit seinen Pferden hier ein bisschen abhängen kann und alles gut ist. Mehr hat es mich ja gewundert, dass der nochmal zu Bremen gegangen ist. Das war ja auch ein Hype, wie der Messias da, alle am Flughafen gewartet, mit Periscope gefilmt. Habemus, Pizza und so. Dann das erste Spiel.
Und gleich
Pizarro
serviert.
Genau, und gleich eine geile Vorlage. Das fand ich halt auch super. Bayern und Werder-Fans haben sich eigentlich zusammen für Pizarro gefreut.
Ja. Hat sich, glaube ich, jeder gefreut. Ja. Ich habe auch gestern kurz so im Live-Ticker geschaut, ob Pizarro spielt. Oh ne, er spielt nicht. Okay, kann ich was anderes machen? Und dann habe ich gesehen, er wird wohl auch eingewechselt. Und dann habe ich mir die letzte Viertelstunde noch live angeschaut. Dann gleich 5 Minuten drin macht er die Vorlage. Vorher hat er schon noch fast eine gute Chance gehabt. Na, das war schon geil.
Naja, auf jeden Fall super Spieler. Meisten Tore als ausländischer Spieler in der Bundesliga. 176 Stück in 384 Spielen. Wenn man sich da die Top-Liste anschaut, ist es auch sehr, sehr gut. Auch wer kommt dann als nächste Bayern-Spieler, sind gut alte Legenden, aber dann so Gomez oder sowas und der ist noch hinter ihm. Dann das Spiel selber ging für uns super los. Wir haben einfach sofort Druck gemacht, Leverkusen gar keinen Raum gelassen. Es hat alles gut funktioniert und das erste Tor fällt so durch die zwei Protagonisten, die eigentlich mit die Spiele bisher am meisten geprägt haben, durch Costa, Pass auf Müller und der macht ihn rein. Einfach geil. Wenn man das wieder gesehen hat, hat man sich gedacht, es ist einfach so surreal, dass der Costa so einschlägt bei uns, dass er einfach in jedem Spiel so auffällt. Einfach gut.
Ja. Das war echt saugut gemacht.
Genau. Ja, und so muss man dann sagen, hat man eigentlich Leverkusen wenig Chancen gehabt und wir haben das Spiel total dominiert. Schade fand ich es dann ein bisschen, dass das Ergebnis halt durch 2 Elfmeter zustande kam und nicht mal irgendwie noch aus dem Spiel heraus mehr die Tore geschossen hat.
Ja, Hilbert hatte ja leider einen ganz schlechten Tag beim ersten Tor gegen Costa, so schlecht ausgesehen. Dann das Foul und noch die Hand.
Ja, die Hand war auch wieder so, klar, war schon deutliches Handspiel, aber es ist auch, wenn man sich in der Zeitlupe anschaut, er macht halt, der Schuss kommt und er macht halt so, das wieder vor das Gesicht und alles.
Haben wir jetzt unsere letzten 3 Tore alle nur durch Elfmeter erzielt eigentlich?
Na, zwischendrin war
Lewandowski-Tor ging.
Ist aber schon ein bisschen armselig, muss man sagen.
Ja, wie viel?
Naja.
Ja, der erste Elfmeter, denke ich, das war ja das Foul an Vidal, der Schubser. Ja, und so vom Spielerischen hat mir das auch so gut gefallen, weil ich so das Gefühl hatte, es ist keiner in der Mannschaft irgendwie wirklich abgefallen. Also ich fand, alle haben eigentlich für mich gefühlt mindestens ein solides Spiel gemacht. Also keiner war irgendwie wirklich schlecht. Und das war schon schön zu sehen. Ja, was war dann noch im Spiel? dann auch im Nachhinein dieser bisschen kleine Aufreger in den Medien, ne, dieses mit Robben, und ich finde, man hat auch schon, ich habe diese Szene im Spiel ja gar nicht so irgendwie gecheckt, weil im Stadion, wenn man weit weg sieht und alles, bekommt man es ja nicht so gut mit. Ich finde aber, man hat auch sonst schon im Spiel gemerkt, Robben hat halt teilweise schon irgendwie so sehr versucht, selber einen Erfolg zu erzielen, indem er zum Torabschluss kommt. Also da hat man in ein, zwei Szenen gedacht, oh, hätte er jetzt vorher mal abgespielt, das wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Aber man hat irgendwie so den Eindruck gehabt, ja, man merkt schon, durch diesen Costa ist er irgendwie...
Meinst du, er fühlt sich provoziert?
Ne, es ist wie so Konkurrenz halt, hat man den Eindruck, dass man das halt merkt, dass da plötzlich, da kommt ein neuer Spieler nach München, alle sind hellauf begeistert, der Fokus ist total auf dem.
Ja, der stiehlt ihm die Show.
Ja, genau.
Der ist ein bisschen beleidigt, genau. Das glaube ich auch.
So hat... kam das in einzelnen Szenen rüber, und dann, wenn, als dann halt im Nachhinein das kam, dass er das gesagt hat, ja, das macht man nicht und so, das hat halt das noch so ein bisschen diesen Eindruck verstärkt.
Ja, also als er den Trick da im Spiel gemacht hat, ich habe es ja im Fernsehen gesehen, habe ich mir schon auch gedacht, ob das jetzt unbedingt sein muss. Aber Robben, ja, man hat schon gemerkt, dass ihm das nicht so gut gefällt, dass der so im Fokus steht.
Ja, aber geil ist es ja eigentlich, wenn man solche Tricks macht. Also ich habe da irgendwie überhaupt nichts dagegen. Wenn der Trick nicht nur des Tricks wegen gemacht wurde, sondern dass er auch irgendwas bringt, dann...
Ja, gut, für wirklich viel hat er jetzt nicht gebracht.
Das ist halt, also, was viele sagen. Ne?
Und da waren schon auch ein paar Szenen vorher so, wo ich mir gedacht habe, Mai, jetzt braucht man nicht hier versuchen, die für blöd zu verkaufen, die Leverkusener, und dann so ein paar Tricks da machen.
Ja, da dachte ich eigentlich auch, als ich das gehört habe, am Anfang an eine andere Szene, wo er mal so den Ball so vorbeispielt und dann so krass überrennt den Spieler. Aber ich finde es...
Ja, aber das macht er öfters. Das kann er einfach, weil er so mega schnell ist.
Klar, aber deswegen sehe ich es eigentlich auch tendenziell eher wieder Ruben. Ich finde, es ist schön, sowas zu sehen. Man will sowas sehen. Und hey, wenn ein Ronaldinho oder ein Cristiano Ronaldo oder irgendjemand sowas macht, dann regt sich da auch keiner auf. Also das ist... Keine Ahnung, ich finde, da muss man sich nicht so, das ist eigentlich kein großes Thema. Klar ist es, wie du gesagt hast, Felix, ist das jetzt da, hat es jetzt nicht irgendwie dann darin resultiert, dass da aus dem Trick, das wäre dann noch krasser gewesen, wenn daraus dann eine Chance entsteht.
Ja, klar, will man solche Tricks sehen, und ich finde es auch cool, aber wenn das halt im Spiel macht, wenn es 0-0 steht oder so, und es dann auch wirklich was bringt, dann finde ich das super geil. Aber wenn es halt 3-0 steht und Leverkusen, die konnten ja nicht mehr, die waren fertig von der Champions League Quali, und wenn man die dann da so ein bisschen verarschen will, weiß nicht, das war bestimmt nicht sein Gedanke, die zu verarschen, aber ich habe mich auch gefragt.
Vielleicht immer ein bisschen dahinter mit dem Verarschen, aber auf der anderen Seite wäre es für mich so, wenn der das bei 0-0 macht, würde ich mir denken, ja, komm, jetzt ist keine Zeit, um sowas zu machen.
Mach mal gescheit.
Genau. Ja. Und bei 3-0 sage ich, ja, jetzt kann man hier mal versuchen, noch alles in Schönheit irgendwie zu machen oder Entertainment zu bringen.
Geil, von daher, geil fand keine ich, dass Ahnung. Der Reporter, wo sich Robben so aufgeregt hat, hat er gefragt, ob er das denn auch könnte. Hat Robben gesagt, nein, das kann ich nicht.
Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, na gut, das war ja noch ein Thema im Spiel. Und dann vielleicht noch, also so würde ich mal das Spiel zusammenfassen, und was noch für mich eine bemerkenswerte Sache auf jeden Fall war, die ganzen Spruchbänder, die in der Südkurve gezeigt wurden. Eins ist mir besonders positiv aufgefallen, das da hieß, gegen Pleite Griechen und Refugees hetzen, das Problem heißt Rassismus, Rassismus aus den Köpfen. Es gab, glaube ich, noch ein weiteres, halt dieser Tenor gegen die, ja, teilweise rechten Tendenzen, die es halt jetzt gibt in der ganzen Flüchtlingsgeschichte. Also fand ich gut, dass da wieder sowas gemacht wurde. Genau.
Ja, ja, und dann noch zur Aufstellung. Wir haben ja ohne Innenverteidiger gespielt, weil Boateng ja gesperrt war, Benatia ja verletzt und alle anderen ja auch, haben wir ja schon vorhin erläutert. Da hat eigentlich Alaba so den Innenverteidiger gegeben, und Xabi Alonso ist dann halt in der Defensive mit in die Innenverteidigung gerückt. Und ja, es hat eigentlich gut funktioniert. Hat mich etwas überrascht, weil Dante war ja fit.
Ja.
Ja, aber Alaba kann einfach alles spielen. Und Xabi Alonso hat es auch ganz gut gemacht. Was ich allerdings cool fand, war, dass Pep Dante dann nochmal eingewechselt hat. Es war ja dann sein letztes Spiel. Er hat nochmal Applaus bekommen und so. Das war dann schon ganz nett.
Du hast es ja schon angesprochen, da... Also den Eindruck hattet ihr dann auch, oder, dass das ein bisschen komisch war, dass Leverkusen hat die so zeitnah das Spiel hätte ja auch am Sonntag sein können, am Samstag nochmal spielen musste, nach wirklich auch dem harten Spiel, das sie hatten,
ja,
dass sie schon irgendwie, ja, ich glaube, ein, zwei Chancen wären mir jetzt im ganzen Spiel so im Kopf geblieben. Das eine, was ja dann auch so ein Handspiel wieder war, wo das Tor aberkannt wurde, und nochmal einmal, wo Manuel Neuer auch recht gut gehalten hat.
Ja, in der ersten Halbzeit haben sie eigentlich ganz gut noch mitgehalten, aber in der zweiten Halbzeit haben sie dann sehr abgebaut, wahrscheinlich, weil sie einfach fertig waren. Es war ja ein mega anstrengendes Spiel da gegen Lazio, kurz vorher. Ja, man hätte es sicher auch Sonntag machen können, aber mei, war halt einfach Topspiel und dann muss man es auch mal Samstagabend machen. Haben sie leider Pech gehabt.
Ja,
ja, ansonsten, es war...
Ich höre gerade hier von Twitter, dass man den Basti im YouTube nicht hört, aber ich habe keine Ahnung, was wir dagegen machen sollen, können. Müsst ihr einfach den Basti ganz leise nur hören bei YouTube über unsere Mikrofone. Es tut mir leid. I don't know. Die technischen Probleme gehen anscheinend weiter. Egal. Damit wollen wir unsere Podcast-Hörer jetzt nicht belästigen. Ja, generell zum Spiel noch, ja, gegen Leverkusen, klar, die waren jetzt von der Champions League ein bisschen geschwächt, aber es ist ja eigentlich schon so ein Titel mit Aspirant und da hat mir das eigentlich dann insgesamt schon gut gefallen, muss ich sagen, dass wir da so ein gutes Spiel und so locker im Prinzip gegen die gewonnen haben.
Puh. Oder habt ihr das würde ich schon ein bisschen anders einordnen.
Wieso?
Ja, zwei Tore waren Elfmeter und Leverkusen hat in der zweiten Halbzeit stark abgebaut. Mhm. Klar hatten wir noch mehr Chancen, aber die haben wir nicht reingemacht. Heißt, wenn Leverkusen topfit gewesen wäre und wir keinen Elfmeter bekommen hätten, wäre es ein sehr knappes Spiel vermutlich geworden. Mhm. Ist jetzt natürlich, kann man leicht sagen, aber jetzt so sieht es super aus, ja. Aber es, ja, es muss man schon auch mit, spielt auch schon mit rein, finde ich.
Ja, wie gesagt, mich hat es sehr begeistert, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, dass einfach das, ich weiß nicht, ich hatte nichts zu meckern. Also sonst hat man dann immer noch irgendeinen Spieler, in der letzten Saison, kann ich mich nur erinnern, wieso hat Götze da wieder kein gutes Spiel gemacht? Lewandowski hat hier nicht 10 Buden gemacht und das war so ein Spiel, wo ich eigentlich, war für mich nichts zu meckern, das hat irgendwie alles gepasst. Klar, ist es, hab ich ja auch schon vorher angesprochen, so Leverkusen hat in dem Spiel vielleicht nicht wie ein Titelaspirant agiert.
Der Einzige, der mir irgendwie momentan nicht so gut gefällt, ist tatsächlich Thiago. Den fand ich jetzt in beiden Spielen irgendwie nicht so stark. Oder eher sogar schon ein bisschen abfallen. Gut, man erwartet vielleicht von ihm halt auch immer eher so die geilen Sachen. Aber gut gefallen hat er mir nicht, muss ich sagen.
Nee, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er nicht richtig fit ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass er sich hier nicht so viel bewegt und vor allem nicht so schnell wie sonst schon.
Okay, weil er jetzt ja heute im Pressetalk so gesagt hat, ja, er ist wieder voll da und was weiß ich, aber ja, gut,
aber
sagen
ich, aber ich finde überhaupt auch Vidal im zentralen Mittelfeld hat mich bis jetzt auch noch nicht vom Hocker gerissen. Es ist auch bis jetzt eigentlich, würde ich sagen, Mitläufer.
Ja gut, Vidal ist halt, finde ich, der ist jetzt halt, kam jetzt halt gerade neu dazu. Aber Thiago irgendwie hat man immer höhere Erwartungen und es kommt mir manchmal ein bisschen läppisch vor. Nicht fit trifft vielleicht auch ganz gut, aber auf jeden Fall ist er für mich abgefallen jetzt in beiden Spielen so.
Bei Thiago würde ich es auch so sehen. Also Marta hat sehr hohe Erwartungen und die sind irgendwie noch nicht da. Da würde ich es aber eigentlich jetzt gut, das steht dann gegen seine eigene Aussage auch so empfinden, dass er halt einfach irgendwie noch nicht so drin ist, es läuft noch nicht so rund. Und bei Vidal sehe ich es ein bisschen anders. Also bei ihm kommt es mir irgendwie so vor. Am Anfang hatte ich auch so ein bisschen Eindruck, aber als ich es genauer mir dann nochmal angeschaut habe, fand ich das so erstaunlich, was auch in dem Gespräch damals mit dem Roman gefallen ist, dass wenn er in den Zweikampf geht, dann erstens gewinnt er meistens den Zweikampf und zweitens finde ich die Weiterverarbeitung von dem Ball so erstaunlich, das, was der Ruhm damals angesprochen hatte mit diesem, ja, so ähnlich wie bei Philipp Lahm, dass er eine Grätsche macht und dann nicht der Ball geht dann ins Aus oder geht irgendwo hin, sondern er geht dann irgendwie immer sinnvoll weiter. Es ist jetzt klar, sein Spiel ist nicht so total auffällig, aber ich finde, das, was er macht, hat irgendwie so Hand und Fuß und so eine gewisse Stabilität gibt es.
Ja, ich erwarte
fand,
mir auf
fand
jeden...
Fand ich jetzt.
Ja, Mal. Ich erwarte mir auf jeden Fall noch mehr. Aber ja, er ist auch noch nicht lang da. Es muss sich alles noch finden. Und ja, eigentlich ist er schon ein guter Mann.
Es ist halt auch so, ja, wie gesagt, sein ganzes Spiel ist halt anders wie jetzt beispielsweise bei einem Douglas Costa, das halt wirklich so total auffällig auch einfach ist.
Das ist klar, ja. Vidal ist halt schon eher so der rote Typ, wenn man es so vergleichen möchte.
Der kleine Wühler.
Ja. Naja, dann war Länderspielpause und es gab zwei...
Perfekt gelegt für den Urlaub. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Es gab zwei Testspiele. Einmal das Spiel gegen den Fanclub Red Power in Deggendorf, was 5-0 gewonnen wurde.
Okay.
Und dann gab es noch das Testspiel und ja, eigentlich war es nicht das Eröffnungsspiel, aber gegen Jahn Regensburg im neuen Stadion.
Deine Regensburger, Felix.
Ja.
Sag die, jedes Mal, gell?
Ja. Aber bei dem Spiel waren auch, also da kann man eigentlich auch nichts, wir haben 3-1 verloren, ja. Es waren aber, war aber auch kaum ein Profi dabei. Ich glaube, Xabi Alonso, Philipp Lahm. Ansonsten schauen wir nochmal kurz. Ja, das war's schon. Ja gut, Sinan Kurt kann man, wenn man will, noch als Profi zählen und Sven Ulreich stand im Tor. Aber ansonsten haben halt eher so die Ersatz, Rode war auch noch dabei, haben so die Ersatzspieler der Amateure gespielt, weil die Amateure auch am nächsten Tag gespielt haben. Und dann waren halt noch einige U19-Spieler dabei. Kann man jetzt nicht zu viel dazu sagen.
Das Einzige, was ich mir jetzt bei beiden wieder gedacht habe, genauso wie bei diesem Benefit-Spiel, das wir da hatten, war das jetzt die letzten Jahre auch schon so, dass so mitten in der Saison dann diese ganzen Spiele stattgefunden haben, oder?
Ja, das war schon immer. Ist vielleicht jetzt ein Spiel mehr als sonst gewesen. Das
war schon
immer so. Aber so, man hat schon immer irgendwie gegen Fanclub nach dem ersten Spieltag direkt gespielt. Dann war jetzt ja noch dieses Dresden-Spiel und
ja, genau,
das Regensburg-Spiel war vielleicht ein Spiel mehr als sonst, aber es war eigentlich schon in den letzten Jahren auch so. Ich meine, das war ja jetzt in der Länderspielpause, wo dann ja eh die Nationalspieler nicht da waren. Das war ja, ist ja okay. Hat sich auch ausnahmsweise mal keiner verletzt. Nicht wie letztes Jahr da beim Paulaner Cup des Südens.
Das war auch Benatia, oder? Wer war das?
Ich glaube Martinez.
Oder? Nee, der hat sich beim Supercup verletzt.
Ach so.
Das war ja der Supercup gegen Dortmund in Dortmund-Ecke. Er haut irgendwie so komisch drauf, verletzt sich. Aber ich erinnere mich auch, dass ich da total dämlich verletzt
war. Ja,
genau. Oh Mann, völlig wurscht.
Ja.
Ja, und dann?
Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel.
Zum Superaufreger. Bayern-Dusel.
Ja,
Bayern. Schiri-Bonus.
Bayern gegen FCA am Samstag. Diesmal war ich im Stadion. Was mir in der Allianz Arena aufgefallen ist, war jetzt zum ersten Mal diese Saison im Stadion. Es gab schon einige Neuerungen. Erstmal vorne am Eingang sind jetzt irgendwelche Digitalanzeigen. Auch auf den Tickets sind jetzt QR-Codes zum Einscannen, keine Strichcodes mehr. Und innen im Gang außen um die Plätze rum sind jetzt auch Bildschirme überall aufgehängt, wo was weiß der Kuckuck was läuft. Werbung, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Aber was ich cool fand, war, dass innen drin in der Arena ist jetzt ganz oben unterm Dach ist ein roter Lichtring. Es ist jetzt innen drin auch rot erstrahlt und dann am Anfang vorm Spiel kommt ja immer so dieser Herzschlag. Und da blinkt das Licht auch so rot mit jedem Herzschlag. Das fand ich schon ziemlich cool. Ist natürlich in der Champions League wird es wahrscheinlich richtig geil, wenn es halt dunkel auch noch ist. Aber ich fand es jetzt auch
mir schon... Mir ist es gar nicht so aufgefallen, dieser Herzschlag, muss ich sagen.
Ja, aber das war, fand ich jetzt schon cool.
Ja, und überhaupt, ne, man hat ja die neue Belichtungstechnik dann jetzt auch die ersten Male gesehen, also mit diesen neuen
die Außenbeleuchtung.
Lampen, genau. Und hast du das WLAN ausprobiert?
Ja, habe ich ausprobiert.
Hat es funktioniert bei dir, weil ich bin irgendwie nicht zurechtgekommen.
Ja. Doch, ja, genau. Es gibt auch noch WLAN im Stadion, stimmt. Ich habe es jetzt nicht ausführlich genutzt, aber da stand irgendwie, man kann die FC Bayern-App benutzen und ausgewählte Seiten. Es werden wahrscheinlich die Sponsorenseiten sein, aber ich habe die Bayern-App ausprobiert und WLAN hat funktioniert, ja. Ich weiß jetzt nicht, welche Seiten jetzt funktionieren und WhatsApp, ob das funktioniert, keine Ahnung, aber
mit Sicherheit.
Die Bayern-App und das Match-Center und man kann dann live während dem Spiel den Spieler des Spiels schon wählen und solche Geschichten. Das hat schon funktioniert, ja. Ja, dann Spiel selber? Spiel gegen den FCA. Ja. Rafinha war mal, hat mal wieder von Anfang an gespielt. Boateng war zurück. Ja, ansonsten sah es eigentlich aus wie vorher auch. Neuer am Tor. Rafinha, Boateng, Alaba in der Abwehr. Xabi Alonso, Vidal, Thiago und Lahm davor. Und vorne drin Müller, Douglas, Costa und
Douglas.
Und Lewandowski. Ja, zur ersten Halbzeit. Das war nicht sehr rühmlich, sage ich mal. Es
gab doch eigentlich nur eine geile Szene, oder? Thiago-Kopfball.
Ja, es gab eine Riesenchance, dieser Thiago-Kopfball, den Hitz ja super gehalten hat.
Das fand ich auch so bekloppt. Der Moderator hat gesagt, ja, Kopfballspiel ist ja nicht die Stärke von Thiago, der Kopfball war super.
Ja, gegen die Laufrichtung. Gegen Laufen, Hitz hat einfach saustark gehalten.
Das war einfach Weltklasse safe, hat ich auch so gesehen.
Ja, ansonsten gab es ja eigentlich wenig Torchancen. FCA hat eigentlich gut verteidigt. Na gut, wir haben uns natürlich auch wenig oder zu langsam bewegt, würde ich mal sagen. Es war halt viel Querpass und wenig Tempo drin. Und dann hat man halt mal wieder, oder was heißt mal wieder, kurz vor der Halbzeit hat man halt ein bisschen geschlafen. Und ja, hat halt auch der FCA eigentlich ganz gut gespielt. Esswein steht dann halt da mega frei und Neuer kann da nichts mehr machen.
Aber ich fand's geil, dass er so drauf genagelt hat. Ja. Das ist eigentlich genau das, was du in so einer Situation mal machen musst, aber voll draufziehen.
Ja, es war halt, Co. hat ihn dann noch mit der Hacke so ein bisschen rübergespitzelt und dann haut er ihn voll rein. War gut gemacht und
ja. Ja, aber unser Abwehr sah schon ein bisschen unorganisiert aus, fand ich.
Ja, klar.
Gut, es war aber jetzt auch nicht alles so perfekt geplant von Augsburg. Das war eigentlich wirklich wie so ein Zufall.
Ja, war schon auch Zufall.
Aber trotzdem, klar, mussten halt eigentlich wegkriegen.
Aber und dann hätte Werner ja noch eine Kopfballchance mal vorher gehabt, wo er den Ball nicht richtig getroffen hat.
Das war total faul davor, oder? Er schubst doch Rafinha voll weg. Oder wir waren das also, Rafinha, glaube ich.
Ja, ich saß genau ganz am anderen Ende vom Stadion. Rafinha ist auf jeden Fall hingefallen. Ob es jetzt ein Foul war, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, gut, wenn es halt für Bayern wäre, wäre es halt locker ein Elfmeter gewesen.
Rote Karte, Elfmeter.
Nee, ja, und dann, die erste Halbzeit war halt auf jeden Fall weniger gut. Das hat
so an Van Gaal-Zeiten erinnert.
So ein Ballgeschiebe ohne Tempo.
Ja, ja. Aber es war doch irgendwie auch das erste Spiel, in dem unser Douglas Costa nicht so aufgefallen ist, oder? Er war jetzt ja so auf so einer Hypewelle immer voll dabei, aber in dem Spiel.
Ja, aber er war normal. Normal, aber er war trotzdem so der Einzige, der ein bisschen versucht hat, Tempo reinzubringen. Mhm. Oder er hat es halt mal probiert an der Seite, hat er halt keine Chance, hat halt nicht funktioniert gegen Verhaag da. In den anderen Spielen war er auf jeden Fall auffälliger, ja.
Okay.
Ja, und dann nach der Halbzeit war es dann etwas besser. Man hat sich mehr Chancen rausgespielt. Lewandowski hatte ja wieder Chancen am laufenden Band. Er musste ja, eigentlich hätte er mindestens 3 Tore an dem Nachmittag machen müssen. Also wenn er da zweimal alleine vorm Torwart, muss er mal mindestens einen von machen. Und ja, dann wurde ja Vidal, ich fand wieder, dass er sehr unauffällig gespielt hat, wurde in der 6.
Er hat auch nur schlechte Noten bekommen. Ich sehe es auch gerade hier, Kicker 4,5.
Ja, genau. Und
so dann wurde, heftig hätte ich jetzt nicht bewertet, aber hat sich versteckt irgendwie.
Ich habe mir auch schon zur Halbzeit gedacht, eigentlich kannst du den gleich rausnehmen. Hättest du wahrscheinlich mit Thiago genauso machen können. Und dann kam unser neuer Zugang, Kingsley Coman.
Ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Nee.
Wir haben nochmal einen Spieler geholt, eigentlich genauso wie wir es gefordert haben, dass wir für die Außen Ribéry und Robben Spieler holen müssen, namentlich Costa und Kingsley Coman.
Ja.
Gut, wir haben 2 Leute geholt, das waren jetzt vielleicht nicht die Leute, die wir uns erwartet haben mit Di Maria und was weiß ich, aber immerhin haben wir es gemacht. So.
Naja, aber man muss ja sagen, bei Costa waren wir natürlich anfangs sehr skeptisch, aber er hat uns jetzt schon überzeugt.
Jo.
Gut, er muss es dann halt auch noch gegen Leverkusen war schon ein guter Gegner, aber natürlich auf allerhöchstem Niveau muss er es auch erst noch beweisen. Aber wir haben ja auch gesagt, dann so einen Jungen für außen, der dann noch was werden kann, der jetzt nicht so teuer ist, es wäre eine super Sache und das ist Coman ja einfach. Also er ist jung und Außenspieler, also haben wir uns ja eigentlich so gewünscht und jetzt müssen wir halt schauen. Er ist 19 Jahre alt, französischer U21-Nationalspieler, bekommt die Nummer 9 oder hat die Nummer 29 bei uns. Ist 2 Jahre von Juve ausgeliehen. Wir haben scheinbar 7 Millionen Euro Leihgebühr bezahlt und haben dann eine Kaufoption nach den 2 Jahren für 21 Millionen. Er kann alle 3 offensiven Positionen spielen, spielt aber am allerliebsten links, hat er gesagt. Und zu seiner Statistik, er hat jetzt, also vorher kommt von PSG und hat jetzt eine Saison bei Juve gespielt, wurde dort 20 Mal eingesetzt, davon nur 7 Mal in der Startelf in Anführungszeichen, hat 1 Tor gemacht und 2 Vorlagen. Als ich diese Statistik gesehen habe, habe ich mir irgendwie für einen Außenstürmer, habe ich mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt.
Ja, aber das wird halt so ein Transfer gewesen sein, wo halt Rummenigge gesagt hat, in einem Jahr oder 2 Jahren müssen wir dafür halt 40 Millionen zahlen. Wobei wir jetzt auch nicht sehr viel weniger zahlen. Nee, weil insgesamt sind 27 Millionen, oder?
Ja, 28 Millionen, wenn wir den nach den 2 Jahren verpflichten. Ja, aber zumindest, das ist halt ein Geschäft mit relativ wenig Risiko.
Genau.
Weil wenn aus ihm nichts wird in den nächsten 2 Jahren, lässt man ihn wieder gehen und hat halt, ja gut, 7 Millionen bezahlt, aber was ist das heutzutage schon?
Naja, eigentlich ein guter Deal.
Ja, finde ich auch eigentlich eine super Sache.
Wir haben gesagt, wir müssen mindestens 100 Millionen Euro in die Hand nehmen. Gezahlt haben wir ja insgesamt 86 Millionen gezahlt. Gesamtwert der Zugänge sagt aber transfermarkt.de 104 Millionen Euro. Also haben wir wohl das ganz gut gemacht. Vidal.
Was steht eigentlich noch für eine Ablöse für Schweinsteiger drin?
9 Millionen.
Ja, das ist schon aktualisiert.
Das sind halt echt die Profis im Verkauf, wenn ich mir das so anschaue. Schweinsteiger 9 Millionen verkauft, Dante auch 4,5 Millionen.
Ja, weiß gut, nicht. Der ist aber auch
schon ja, aber
alt. Also Dante finde ich okay, 4,5 Millionen. Schweinsteiger ist jetzt schon eine. Etwas überraschend nochmal stark nach unten gegangen, die Ablöse.
Naja, wenn man es jetzt hier nach den reinen Marktwerten sagt, dann haben wir gekriegt für unsere Spieler 31 Millionen, die wert waren 58 Millionen und wir haben 86 Millionen gezahlt für Leute, die zu uns kommen, die wert wären 104 Millionen. Also ist das Verhältnis
relativ ausgeglichen.
Ja, aber bei unseren, die wir haben ziehen lassen, haben wir quasi die Hälfte bekommen.
Ja, man muss aber halt auch sagen, dass halt Pepe Reina, Dante und Schweinsteiger und Pizarro, gut, das mit 0 bewertet, aber dass die halt auch alle über 30 sind und wir ja keine alten Säcke geholt haben.
Oh, bei Pizarro steht noch vereinslos, das ist aber schlecht von transfermarkt.de, du. Was? Naja, egal.
Naja, aber ja. Jo. Also.
Kingsley Coman.
Lassen wir uns überraschen. Er ist ja sehr von sich überzeugt, hat ja im Interview oder bei der Vorstellung gleich mal gesagt, ich bin ein Spieler, der den Unterschied macht in jeder Minute des Spiels.
Ja, es ist dumm, sowas zu sagen.
Damit sind wir jetzt schon wieder zurück beim FCA-Spiel. Weil er wurde in der 56. Minute eingewechselt. Also
aber hey, er hatte dann eigentlich 34 Minuten Zeit, den Unterschied zu machen. Ja, 34 Mal.
Der hat es 34 Minuten nicht geschafft. Ja, also man kann sich natürlich jetzt keine Wunderdinge erwarten. Also durch so ein Interview
hat man gewonnen. Durch seine Aura.
Durch das Interview hat er sich vielleicht schon ein kleines Eigentor geschossen. Er kam dann rein, hat auf der Außenbahn gespielt, hat mit Costa ab und zu mal die Seiten gewechselt. Er kam mir noch ein bisschen ängstlich vor. Also er hat meistens Rückpässe dann wieder gespielt, nachdem er ein bisschen rumgedribbelt hat. Einmal hat er sich gegen 2 Leute durchgesetzt, hat dann aber die Flanke nicht mehr richtig hinbekommen, ist dann auf den Torwart gegangen. Also das war jetzt noch nix, ist ausbaufähig, aber er ist jung und er hat ja nur einmal mit der Mannschaft trainiert, also konnte man sich jetzt auch nichts erwarten. Pep hat ihn halt einfach mal ins kalte Wasser geworfen.
Kam auch in dem Spiel, wo wir jetzt auch nicht als gesamtes Team nicht so aufgetrumpft haben.
Nee. Ja, und dann 77. Minute war der Ausgleich. Lewandowski tankt sich durch die Mitte durch, schüttelt noch so ein paar Augsburger ab, spielt dann oder stolpert den Ball auf Müller.
Das war geil, fand ich, die Vorlage auf Müller.
Und Müller oder der Ball wird von Hitz gehalten und Lewandowski staubt ab. Nach dem Spielverlauf natürlich völlig verdient der Ausgleich. ja, gut durchgesetzt von Lewandowski, wie vorhin schon gesagt. Der hatte natürlich noch schon noch ein paar hundertprozentige Chancen, ja, die er einfach auch machen muss. Und ja, gut, das hat halt dann funktioniert.
Aber das Tor, fand ich, war richtig geil und hat auch wieder seine Stärken, kam da voll zum Zug. Einfach dieses sich durchtanken, den Ball zum irgendwie Tor, noch halten.
Ja, da hat er halt mal Platz gehabt irgendwie so in der Mitte. Da hat er bei Augsburg irgendwie mal unsortiert und da hat er mal Platz gehabt und dann konnte er seine Stärken ausspielen.
Das war wie Dortmunder Zeiten damals, eher so ein bisschen Konter. Ich habe mich eher gewundert, dass Müller nicht nochmal zurückgelegt hat auf Lewandowski.
Ja.
Aber gut, so ist das Tor dann ja trotzdem gefallen.
Ja.
Zum Glück.
Und ja, dann kam die 89. Minute. Also ich muss ja sagen, einige wissen es ja schon, ich komme ja aus, oder ich wohne in Augsburg. Bei mir schlagen ja auch mehr oder weniger zwei Herzen in der Brust. Ich saß im Gästeblock. Es war schon sehr bitter. Also natürlich saß am anderen Ende des Stadions, aber es sah schon... Na gut, sie sind halt aufeinander geprallt. In der Zeitlupe hat man dann gesehen, also Vollner hat jetzt keinen, nicht wirklich einen Schritt in den Weg gemacht von Costa. Nee. Costa konnte aber auch nirgendwo anders, er ist auch nicht extra reingerannt, er konnte auch nirgendwo anders hinrennen. Der Schiri wollte auch nicht pfeifen. Der Linienrichter war halt der Idiot.
Ich würde da Costa auch wenig Vorwurf machen, weil man sieht ihm an, dass er selber keinen Elfmeter dafür wollte. Nö. Der saß so da, hat überhaupt nicht reklamiert, gar nichts. Der war eher dann so verwundert, dass es da irgendwie Elfmeter für gab. Ja,
nee, da kann man keinen was ankreiden. Costa wollte den Elfmeter nicht, der konnte einfach nirgendwo anders hinlaufen. Vollner stand halt einfach da, er konnte auch nirgendwo anders hin. Er hat ja auch nicht keinen Schritt in die Richtung gemacht, um den jetzt wegzuchecken oder so. Knut Kircher wollte auch keinen Strafstoß geben.
Der hat ja auch gesagt, er hat sich entschuldigt und alles. Und er hat gemeint, er hat schon in der Szene auf die Mitte geschaut, um halt da irgendwas zu erkennen.
Hat es nur so im
Augenwinkel. Ich glaube,
ich habe auch im Stadion gesehen, der Linienrichter hat sofort gewedelt wie ein Geisteskranker.
Ja, solche Fouls, man muss sagen, die werden ja schon oft gepfiffen, wenn einer so im Weg steht.
Ja, aber
in dem Fall, wenn du es so siehst.
Ja, aber normalerweise macht dann der Abwehrspieler schon noch einen Schritt irgendwie in die Richtung, um sich echt extra in den Weg zu stellen. Und das war ja in der Szene nicht so.
Einfach.
Und ja.
Ja, braucht man nichts
sagen. Es war halt einfach ein Riesenpech für Augsburg, weil die hätten sich den Punkt schon verdient gehabt.
Naja, in der Vorwärtsbewegung auch. Also ich meine, die haben ja einfach nichts gemacht.
Ja, klar, was sollen sie auch machen?
Tore schießen.
Sie haben ein Tor gemacht, das ist das höchste der Gefühle so ungefähr und dann muss man halt verteidigen.
Ja, für das Team, was ja, muss man auch sagen, Weinziel, alle Augsburger sind sympathisch. So. Ja,
und wenn halt auch Lewandowski vorher die Chancen nicht macht, dann haben sie sich halt den Punkt schon irgendwo verdient.
Das hat mich auch wieder auch bei Bayern so genervt, im Vorfeld, dass alle beim FC Bayern davon geredet haben, es ist ein Derby, nicht die Spieler, aber halt so Marketing und Verein. Es ist einfach kein Derby gegen FCA. Schick normales Spiel.
Also freundschaftlich bayerisches
Spiel. Genau, da hat auch keiner einen Hass auf den FCA. Also ich hatte mal ein bisschen Hass auf den FCA, als sie Robben so kaputt getreten haben. Das war ja auch, glaube ich, Hits, oder? Ja, aber ansonsten ist es da, also das ist nicht so, dass man da im FCA irgendwas nicht gönnt oder so.
Nee, das ist also, ja auch, in den letzten Jahren war das ja auch immer hier so bayerisches Derby am Ende der Saison, wo dann alle in Lederhosen gekommen sind. So, ist dann einfach ein Riesenfest, da ist keinerlei Hass oder irgendwie sonst was
dabei. Oh, ich finde, ihr macht hier gerade voll die üble Definition von Derby. So, Derby ist gleich Hass.
Nein, aber
stimmt, Derby. Weil gestern beim Franken-Derby wurde kein einziger verhaftet.
Ja, und da war keine Ausschreitung. Da fand ich das witzig, ich weiß nicht, wer das war, aber ich glaube, einer von Kräuter führt. Ja, Fürth gegen Nürnberg würde ich jetzt nicht als das Derby schlechthin bezeichnen. Ich dachte, ist doch voll das Mega-Derby.
Was selbst sonst?
Ja, ich auch. Und das passt jetzt so gut so. Augsburg und Bayern wird als Derby hochstilisiert und da sagt einer...
Lieber Fünfter als Vierter.
Ich habe mir heute Morgen die Zusammenfassung auf Sky angeschaut und da hat der Moderator gesagt, das deutsche Derby überhaupt.
Was?
Ja,
wenn man es aus den...
Ach so, du meinst jetzt bei Fürth?
Ja.
Ja, für mich schon auch.
Ja.
Es ist ein Klassiker-Derby. War früher also relevant als 60 Bayern.
Ja, gerade wenn man sich aus so der, Chronik anschaut, dann... Also für mich war es jetzt vorher nicht so bewusst, aber wenn man da sieht, wie da die geschichtliche Entwicklung war, dann ja.
Alle Blumen blühen, nur das Fürther Kleeblatt nicht. Die geht noch weiter, aber dann wird es zu schlecht irgendwann.
Oh, ja gut, Mann. Also wir sind uns einig, das war eine Fehlentscheidung.
Ja,
Es
war verdient, aber es war eine Fehlentscheidung.
Ja, also der Sieg war, ja, also ich, Ja, was, er wäre verdient gewesen, wenn man aus dem Spiel raus noch ein Tor gemacht hätte. So ist es also halt total blöd gelaufen für den FCA, für uns sehr glücklich.
Das macht mir
schon, ist aber blöd, so zu gewinnen.
Es macht mir schon ein bisschen Sorgen, unsere Form gerade, muss ich sagen, weil wir haben jetzt echt, wenn du es dir anschaust, zwei Spiele schon sehr knapp in letzter Sekunde erst gewonnen, so Hoffenheim und jetzt das Spiel. Bayer Leverkusen, habt ihr auch gerade gesagt, das habe ich jetzt nicht gesehen wegen Urlaub, war nicht ganz so überzeugend. Also es ist noch nicht so, der richtige Flow ist irgendwie noch nicht drin. Weil gerade so, dass du diese Spiele so knapp gewinnen musst, geht halt schon auch an die Substanz, erfordert auch immer wieder viel Dusel. Also ich finde so,
ja, das, genau, perfekt läuft es noch nicht. Das Gleiche habe ich mir auch gedacht, wo ich das Spiel jetzt gesehen habe am Wochenende. Also es läuft noch nicht rund. Und jetzt kommt dann halt das schwere Spiel. Also in Piräus ist nicht leicht.
Nee,
und das wird dann schon so jetzt eine Feuerprobe für, also die erste wirkliche für die Saison, glaube ich.
Ja, wobei ich, muss ich jetzt, kann ich mich nur nochmal wiederholen, also ich fand gegen Leverkusen das Spiel gut. Das Einzige ist, dass man eben sagen könnte, ja, Leverkusen war halt durch das Spiel gegen Rom so geschwächt, aber sonst fand ich, dass wir da sehr gut gespielt haben. Und auf der anderen Seite sagt man ja immer, gerade solche Spiele muss man halt gewinnen in der letzten Minute. Wenn man solche gewinnt, dann gewinnt man die anderen auch. Also
ja, aber nicht so oft. Ich habe jetzt gedacht, das Hoffenheim-Spiel, das war so ein geiles Ding. Letzte Sekunde, auch aus dem Spiel raus, alles Mögliche. Dass das dann so einen Kick gibt, aber dann gegen FCA.
Das hat mich jetzt schon
überrascht. Aber da haben wir uns auch immer schwer getan, muss man sagen.
Aber ist auch so,
ja. Ja, wobei das natürlich immer am Ende der Saison war, wo wir schon Meister waren. Also im Normalfall auswärts, am Anfang der Saison haben wir uns da nie so schwer getan.
Wie hättest du denn Augsburg so dann insgesamt gesehen? Dann schon eher schwach oder dass man sagt, ja, da hätte man viel krasser gewinnen
müssen. Ja, diese Saison sind sie noch nicht so gut drauf. Also.
Ja, also bis jetzt sind sie von der Form her schon schlecht drauf eigentlich.
Ja, aber
allerdings haben sie jetzt in dem Spiel schon gut verteidigt. Nach vorne, ja, eigentlich so wie erwartet. Sie haben sie gut verteidigt, nach vorne ihre einzige Chance ungefähr genutzt. Viel mehr kann man von denen nicht erwarten. Aber ich finde schon, wenn wir gut drauf wären, hätten wir auch, wenn die gut stehen, da locker 3-0 gewonnen. Was habe ich getippt? 4-1 oder so? Ihr habt, glaube ich, auch 3-0 und 5-0 getippt. Also das ist einfach so die Erwartung. Wenn wir gut drauf sind und die nicht, dann machen wir einfach die Tore. Und wenn wir dann ein Costa seinen Sahnetag hat oder Robben dabei ist, dann und das erste Tor halt in der ersten halben Stunde fällt, dann geht's halt
also klar, das Augsburg-Spiel, dann eben speziell die erste Halbzeit, war jetzt vielleicht nicht so gut, aber sonst finde ich eigentlich, würde ich jetzt das nicht so sehen. Den Saisonstart bin ich eigentlich bisher zufrieden. Vor allem, ja, auch Spieler, von denen ich es eigentlich gar nicht so erwartet hat, speziell jetzt eben Costa, haben so gut eingeschlagen. Bin ich jetzt eigentlich gar nicht so negativ.
Ja, man muss auch sagen, ich habe mir jetzt gerade nochmal die Tabelle von letzter Saison vor Augen geführt. Letzte Saison war am vierten Spieltag, hatten wir 8 Punkte, 2 Siege, 2 Unentschieden. Also vielleicht muss ich da halt auch wieder wie immer noch einiges finden. So. Aber irgendwie habe ich halt das Gefühl, dass es jetzt die entscheidende Saison dafür, wie es mit dem FC Bayern in Trainerfrage und im allen weitergeht. Und jetzt auch die Verletzten waren, kamen wieder zurück. Ich habe mir einfach irgendwie noch einen Ticken mehr erhofft, aber vielleicht müssen wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit
geben. Ja, es ist ja auch erst früh in der Saison. Es sind gerade 4 Spieltage.
Aber jetzt, wie du jetzt gesagt hast, halt, wenn das Oktoberfest vorbei ist und wir Dortmund das Spiel hatten und alles, da wird man sehen.
Wir spielen ja auch noch, also auch in der Zeit zu Hause gegen Wolfsburg und am Ende gegen Dortmund.
Und auch Champions League-Spiele sind da auch einige
drin. Ja, und so. Also zweites gegen in Piräus und zu Hause gegen Zagreb.
Ja, zu Hause gegen Zagreb ist es nicht so, aber trotzdem, da wird man zeigen,
jetzt,
wir werden.
Aber jetzt das erste Spiel gegen in Piräus, das wird schon.
Das wird richtig.
Ja, ich hab das erst, Basti und ich fliegen hin, können wir nachher noch was dazu sagen. Ich habe das erst so gedacht, Piräus ist ja lächerlich. Dann alle, mit denen ich gesprochen habe, auch die ganzen Experten, boah, krass, in Piräus seit so und so vielen Jahren keine andere Mannschaft mehr gewonnen und so. Was für ein super hartes Spiel mit den Fans, voll, die meisten sind verunsichert. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass die irgendwie einen Gegner darstellen könnten, tatsächlich. So, aber ist wohl eine ganz andere Nummer.
Ja, aber da ist dann auch so der Fokus auf dieses Heimspiel. Ich glaube, dann in der Gesamtbilanz sollte man sie ja dann doch schlagen.
Mhm. Was jetzt halt interessant ist, finde ich, dass Dortmund auch so gut aus den Startlöchern gekommen ist.
Ja,
damit habe ich halt nicht gerechnet, aber es ist wieder so ein ganz guter Kitzel jetzt so da bei mir schon. Das freut mich irgendwie.
Hat diese Prophezeiung absolut zugetroffen, die wir da hatten, war das in einer der ersten Folgen, wo du die Fragen gestellt hast. Ich weiß nicht, was das war aus dem einen Block. Hat ja einer gesagt, Dortmund wird der schärfste Konkurrent.
Mir ist ein Rot.
Ja. Das konnte ich so, eigentlich habe ich mir gedacht, hä? wüsste ich gar nicht, woher diese These kommt. Ich würde immer noch Wolfsburg sehen und jetzt sieht man.
Ja, Wolfsburg ist immerhin Dritter.
Ja, aber Wolfsburg ist auf jeden Fall kein guter Start.
Sie haben halt auch De Bruyne abgegeben, genau. Der ist halt 50%.
Darüber haben wir auch noch gar nicht geredet, über den ganzen Scheiß.
Ja, das kommt.
Das wollte ich ja auch noch mit euch besprechen. Oh Mann. Ja, weil ich habe ja noch in der Folge davor gesagt, bevor er dann zu Man City gewechselt ist, dass ich glaube, es ist alles schon ruhig und sind mit Bayern.
Das habe ich
Bayern,
mir auch gestern Bayern angehört.
Und es passt. Ja, und dann lese ich hier, ich habe es Felix, glaube ich, auch geschickt, so ein Artikel mit dem De Costa, oder wie der heißt, der Typ, sein Berater, dass alles mit Bayern durch war, sagt er. Da sagst du wörtlich so, also laut Google Translate.
Ja, da gab es schon nochmal auch einen deutschen Bericht drüber.
Okay.
Da hieß es, wir waren zu Gesprächen in München und nach 2 Tagen oder so hat uns Bayern abgesagt.
Ja, nee, also ja, kann sein, gell. Aber im Original klang es so, alles war besprochen und dann hat Bayern den Deal abgeblasen. So war die Übersetzung.
Ja.
Und das hat mich richtig, ich war total verwundert, warum. Klar, vielleicht Geld, eine Geldfrage, alles möglich, aber es war ja wirklich auch immer so, dass immer wieder hieß, De Bruyne wollte eigentlich lieber zu uns, De Bruyne wollte eigentlich gar nicht zu Man City. Mich hat alles jetzt wirklich extrem gewundert, wie das jetzt gelaufen ist.
Ja, es hat ja dann auch noch hier der Martin Winterkorn, der Vorstandsvorsitzende von VW, hat ja noch gesagt, dass auch Bayern bei den Preisen nicht mehr mitbieten konnte. Mhm. Und das hat ja Rummenigge dann klargestellt, also dass sie es schon hätten machen können, aber sie wollten De Bruyne nicht.
Ja, gut. Wenn du jetzt wirklich siehst, dass Guardiola anscheinend wirklich mit den 2 schnellen Außen weiterspielen will. Ribéry, Robben werden ersetzt oder ergänzt durch Coman, Costa, wirklich 2 komplett Außen. Dann ist es wahrscheinlich wirklich, dann passt der De Bruyne nicht perfekt ins Konzept.
Und wo spielt er bei City? Links Außen.
Ja, wo spielt er bei City? Links Außen, ne? Aber ist halt vielleicht nicht schnell genug. Mhm. Ich meine halt nur, dann könnte man wirklich noch Götze sofort abgeben, weil dann würde der sich mit dem um die Position auch noch streiten.
Ja.
Ach, irgendwie aber trotzdem irgendwie komisch gelaufen. Also, ja. Wir haben es ja da schon gesagt, dann irgendwie krass, dass, weil ich hatte schon den Eindruck, dass wir den wollen, irgendwie krass, dass wir selbst da keine Chance mehr haben, einen Topspieler aus der Bundesliga zu uns zu holen.
Ja, wir haben ihn uns ja auch gewünscht und ja gut, scheinbar hatte man ja die Chance schon, aber man wollte halt einfach nicht.
Das ist ja die Frage, warum? Was war da los?
Das kann ich mir jetzt auch schwer erklären, weil klar, er ist ähnlich wie Götze, also von der Position zumindest. Es wäre halt dann nochmal auf dieser Position ein sehr teurer Spieler. Mhm. Und wenn Guardiola den dann nicht einsetzen würde, dann...
Ja, aber im Umkehrschluss habe ich mir dann gedacht, muss das eigentlich auch heißen, dass man immer noch davon ausgeht, dass Guardiola bleibt, sonst plant man noch nicht so kurzfristig. Ja, das ist jetzt alles wirklich Kaffeesatzlesen.
Ich kann es mir eigentlich nur über das Geld erklären.
Ja, der, aber der,
also das andere wüsste ich nicht, wieso man nicht holen soll.
Ja, die 80 Millionen Ablöse hätte man locker bezahlen können und die 12,5 Millionen Nettogehalt, die er da kriegt.
Aber es ist halt dann
ist auch nicht viel mehr als unsere Top-Leute kriegen.
Das, was
wieder
sagt, wenn du halt sagst, du holst ihn für das Geld, weil wir auch unbedingt jemand da brauchen und niemand anders haben, weil sonst so oder so wäre es doch geil. Du kannst ja wie Konkurrenz belebtes Geschäft. Also wenn man dann gerade sagt, ja, Thiago spielt gerade nicht so gut.
Ja, aber konkurrenzbelebtes Geschäft für 80 Millionen ist natürlich schon was anderes.
Das ist ja genau, was ich sage. Dass eben das Geld die Rolle gespielt hat, dass dafür in diesem Gesamt...
Zünglein an der Waage, meinst
du? Genau, dass das dann halt doch zu viel war dafür, dass man sagt, ja, wir haben ja doch eigentlich hier einen Thiago und wir haben einen Götze und jetzt holen wir dann noch einen De Bruyne, also...
Ja, wenn man natürlich so weiterspielt wie jetzt, dann passt er natürlich auch nicht wirklich in das System rein von seiner... So wie er in Wolfsburg gespielt hat, diesen Zehner mit Platz und er kann rennen und kontern. Mhm. Das gibt's bei uns eigentlich nicht. Dafür, vielleicht hat ihn Pep auch halt einfach nicht haben wollen, weil er nicht ins System passt.
Ja gut, Pep ist ja auch nur einer von 5 insgesamt, die da wirklich mitreden dürfen. Aber klar.
Ja, Pep hätte man ihn sich können, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Man wollte halt sich vielleicht nicht so einen teuren Spieler auf die Bank setzen, weil Pep ihn wahrscheinlich nicht haben wollte. Zumindest war er nicht Peps Wunschspieler. Sonst hätte man ihn geholt.
Ja, es ist auf jeden Fall schade. Ich war schon als der Ruben hier die Theorie aufgebracht hat, dass das alles schon in trockenen Tüchern ist.
Die Waage wagt.
Ah, geil. Und dann war es ja ein paar Tage später, glaube ich, nur, gell? Das kam relativ kurz danach. Genau.
War ja eh der Irrsinn. Also das hat mich auch gewundert, es kommt irgendwie so unprofessionell vor, wenn das dann mal so in letzter Sekunde nur klappt und man geht mit De Bruyne um eigentlich, als wäre so ein Stück Käse im Regal. So.
Ja, aber heute habe ich gelesen, der Präsident von Galatasaray hat gesagt, also mit Kevin Großkreutz waren sie sich ja schon lang einig, ja. Wollten nur bis zum letzten Tag warten, um die Ablöse zu drücken.
Und das hat sich jetzt wirklich gelohnt, weil es kann er nicht spielen.
Ja, super. Jetzt haben sie die Ablöse auf die Hälfte gedrückt, aber dafür kann er nur die Hälfte der Saison spielen.
Aber hey, Kevin kann jetzt immer Döner essen gehen.
Das ja, ist, mit Poldi zusammen. Echt richtig und geil. Kann vor der türkischen Fahne salutieren.
Oh Mann, das sind schon so die zwei richtigen Kevins sind in die Türkei gegangen, nur um das Ansehen von Deutschland da. Oh, naja, muss man mal aufpassen bei solchen Themen.
Hat uns auch noch Pierre-Emil Højbjerg am letzten Tag verlassen.
Ja, das ist...
Zu Schalke.
Ja, dass er ausgeliehen wird, finde ich gut. Zu Schalke habe ich in dem Moment überhaupt nicht verstanden.
Dass er ausgeliehen wird.
Ja, weil ich hatte das Gefühl, Pep setzt mehr auf Kimmich. Oder wir brauchen ihn einfach nicht, jetzt auch wegen Vidal. Aber Schalke ist halt so ein Verein...
Ja,
der wird nicht spielen da, glaube ich.
Also gestern hat er nicht gespielt.
Ja, oder zu wenig, weil, weißt du, Leverkusen, da weiß man, die machen auch so jemanden.
Also es war
oder warum nicht wieder Augsburg?
Es war ja so.
Ich habe mich geärgert.
Augsburg wäre das Beste
gewesen. Ja, Augsburg wäre wahrscheinlich das Beste gewesen. Da hätte Europa League zumindest die Gruppenphase gespielt und hätte einen sicheren Platz gehabt. Bei Leverkusen, also Rudi Völler hat ja im Interview gesagt, dass er zu Leverkusen wollte, aber in Bayern nicht zu Leverkusen gehen lassen wollte, weil sie Angst haben, dass er nicht genug Spielpraxis bekommt. Mhm. Und weil sie glauben, dass er bei Schalke mehr Spielpraxis bekommt. Jetzt denke ich aber, bei Schalke, er kann nach 5 Spieltagen der Trainer weg sein und der sagt einfach, Højbjerg, du interessierst mich nicht, hock dich auf Schalke, die Tribüne. Dann ist es wie bei Julian Green letzte Saison und er wird einfach sofort aussortiert vom neuen Trainer. Bei Leverkusen, ja, weiß man nicht, da gibt es auch viel Konkurrenz.
Aber Schalke, komm,
Augsburg wäre wahrscheinlich besser gewesen.
Goretzka, die ganzen Leute, die sind doch alle noch da. Die können doch an die Position auch spielen.
Sie haben jetzt halt auch Draxler gehen lassen. Und sie haben ja, also ich glaube, Horst Held hat gesagt, die haben ja so viele verletzte Innenverteidiger und dass Roman Neustädter halt in der Innenverteidigung spielen soll und dass dann da doch schon noch ein Platz frei geworden ist, so im Mittelfeld. Aber jetzt, gestern Goretzka, der war ja auch lange verletzt, aber der hat jetzt von Anfang an gespielt und Højbjerg saß auf der Bank.
Ja.
Also, ja, wird sich rausstellen, ob das die richtige Entscheidung war. Es ist schon, wird spannend.
Naja.
Ja.
Dante
zu Wolfsburg, haben wir schon gesagt. Claudio Pizarro hat auch wieder einen neuen Verein gefunden.
Werder. Ja, das ist natürlich der Traum. Aber mit 6, er hätte einfach aufhören sollen, glaube ich. Ich weiß nicht, warum tut er sich das an?
Ist so geil.
Nach Bremen da.
Nochmal das ein oder andere Millionchen scheffeln.
Der hat genug Millionchen. Der soll seine Pferde striegeln.
Sicher hat er genug. Man kann nie genug haben. Das
haben die immer.
Und trotzdem noch. Der ist 36, der hat noch 60 Jahre vor sich, wo er Geld ausgeben muss. Der will mich nicht mit 50 im Dschungelcamp sein.
Also wenn Pizarro mit 50 im Dschungelcamp ist, wie Ailton, der Pizarro, der ist doch jetzt schon Multimillionär. Das brauchen wir doch keine erzählen.
Nein, aber Fußball macht ihm halt Spaß. Ich hätte ja gedacht,
macht ihm halt Spaß. Ja, klar, macht Fußball ihm
Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal aus München weggeht. Ich hätte halt nicht gedacht, er geht zu Ingolstadt, Augsburg oder...
60.
Ja, aber das war, fand ich ja geil, dass er gesagt hat, wenn man mal bei Bayern gespielt hat, kann man nicht zu den Löwen gehen.
Oder übersetzt, wenn 60 nur 50.000 Euro Gehalt zahlen kann, kann man nicht zu 60 gehen.
Investor hätte da bestimmt auch nochmal ein kleines Sümmchen locker gemacht. Ja. Jetzt bei Bremen zahlt ja auch scheinbar Wiesenhof sein Gehalt, habe ich gelesen. Ja.
Wiesenhof.
Eichin hat ja gesagt, sie hätten sich ihn nie leisten können und sie verdanken das den Sponsoren.
Der beschissenste Sponsor der Liga, Wiesenhof, hat noch ein paar Hähnchenschenkel vertickt, damit die alten Schenkel von Pizarro noch ein bisschen kicken können, oder was? Geil.
Gibt's jetzt Pizza mit Hähnchen.
Oh, Pizza Toni, hey, oh Mann. Aber geil, geiler Einstand, geile Story. Hier, der Peter ist schon gleich völlig ausgeflippt und mir gleich eine Nachricht geschickt.
Denke ich mir, der war wahrscheinlich auch am Flughafen.
Oh, so, so geil, so geil.
Nein. Ja, und dann ist ja jetzt noch aus scheinbar sicheren Quellen bekannt, dass Man United tatsächlich diesen Sommer 120 Millionen für Thomas Müller geboten hat. Rummenigge hat ja gesagt, aus geschäftlichen Interessen hätte man ihn verkaufen müssen. Mhm. Gott sei Dank haben sie es nicht getan.
Ja, und manche wundern sich vielleicht, warum jemand bereit ist, oder wir wundern uns nicht, nee, aber manche Menschen vielleicht, warum jemand bereit ist, 120 Millionen für Müller zu spielen. Ich meine, Louis van Gaal hat es eh immer schon gesagt, Müller spielt immer. Aber es gibt ja dieses geile Hobby-Nerd-Wissenschaftsprojekt namens Goal Impact. Es ist immer total schwierig zu verstehen, was Goal Impact eigentlich meint. Aber Goal Impact, ich lese es euch mal vor und versuche es danach auch nochmal zu erklären. Auf Englisch, Goal Impact just measures how good the team plays with the player on the field. It can tell why a player is adding to the team's success, because it does not even look on what he's doing. It just relates the team's success to the player being present on the field. Will heißen, es zeigt einfach, wie gut ein Team ist, wenn ein gewisser Spieler auf dem Platz ist.
Wie erfolgreich.
Genau, wie erfolgreich es spielt. Und da ist es eben so, dass Goal Impact jetzt mal diese gesamten Daten all time ever ausgewertet hat. Und dort ist auf Platz 3 als erster Spieler der Neuzeit, der sein Spiel, letztes Spiel jetzt in diesem Jahr gemacht hat, Thomas Müller. Vorher sind nur Spieler wie Ferenc Puskás, José Santamaría, die 1965 ihre letzten Spiele gemacht haben. Und der nächste aktuelle Spieler, fand ich auch sehr witzig, ist dann zum Beispiel Mesut Özil. Oder dann Cech Fabregas, Lionel Messi, die üblichen Kandidaten, Karim Benzema, auch Robert Lewandowski, Theo Walcott. Aber ich fand es eben sehr interessant, mal das so auf dem Papier zu sehen. Wenn Thomas Müller spielt, ist halt eben die Chance, dass...
ist Cristiano Ronaldo oder gar nicht, oder was?
Nee, das ringen sich alle drüber auf. Dass ein Team gewinnt. Also um's nochmal ein bisschen besser zu erklären, Peak Goal Impact, das ist so der Wert, den der Spieler hat, und ein durchschnittlicher Spieler hat ungefähr 100 Goal Impact auf seinen Verein und Thomas Müller hat halt 216. Wenn ich jetzt da spielen würde, wäre mein Goal Impact so bei einem wahrscheinlich ungefähr. Aber genau, fand ich dabei nur noch bemerkenswert zu erwähnen. Ja, 120 Millionen. Klar, wenn man jetzt sieht, dass ob diese Preise, die Menu da wirklich, also es ist auch einfach nur noch peinlich für Menu eigentlich, oder 250 Millionen für Neymar, warum kommt sowas eigentlich überhaupt alles raus? Ich meine, die werden doch jetzt nur noch verarscht auf dem Transfermarkt. Martial oder wie der heißt, 50 Millionen, Gesamtpaket 90 Millionen, naja.
Ja, irgendwie wollte halt keiner zu denen, man kann sie nur noch mit Geld ködern.
Mit Geld zuwerfen und nicht mal das klappt dann.
Ja.
Ja, man kann mal froh sein. Also.
Obwohl, ja, ich habe ja heute nochmal mein Schweini-T-Shirt angezogen. Am Wochenende haben sie ja das Derby gegen Liverpool 3-1 gewonnen.
Jawohl.
Ja, stehen auch ganz gut da in der Tabelle nach ein paar Spieltagen, aber...
Aber der gute Luis hat schon wieder Generalsärger. Er sei ein Diktator und so.
Ja,
aber ist er nicht.
Aufstand. Spieleraufstand. Wayne Rooney hat sich schon bei ihm beschwert als Kapitän. Also Kapitän und es... Ja, zweite Kapitänchen waren schon bei Louis und haben sich über die Stimmung in der Mannschaft beschwert.
Der kleine Fettsack sich ja beschwert, dass er nicht mehr in Ruhe seine, keine Ahnung, Fish and Chips reinschieben kann.
Ey, Rooney ist jetzt englischer Rekordtorschütze.
Bloß weil sie keinen anderen haben, der, und der ist schon einfach von Anfang an dabei.
Und noch nie einen hatten, ja.
Ja, genau. Naja.
Naja. Dann
Transfers, gell.
Ja, kommen wir zu den News.
Oh, oder? Die News. Ach Gott, hey. Der Felix gleich wieder als Boulevardbeauftragter.
Ja, aber das finde ich, das gehört nicht mal in die Boulevard-Ecke. Vidal ist sofort nach einem Tag wieder von der Nationalmannschaft abgereist. Aus dubiosen Gründen. Mhm. Erst hieß es, es wäre wegen seinem Sohn. Dann war er hier. Dann hieß es, seinem Sohn geht's gut.
Er hat auch selber auch nur wirres Zeug auf Twitter gepostet dazu. Ich habe das mal versucht zu übersetzen. Alles okay. Okay.
Ja.
Dann alles aber nicht richtig trainiert und dann aber auch die scheiß Leistung.
Ja,
dann, so einigermaßen schlechte Leistung.
Erstmal, ja, er war dann wieder hier, dann kam aus den chilenischen oder südamerikanischen Medien halt, sie haben dann wieder gerätselt, dass er wohl wieder in dem gleichen Casino war, wo er schon bei der Copa America war, mhm, und dass er halt wieder, dass er am nächsten Morgen besoffen zum Training gekommen ist. Der Nationaltrainer hat dann gesagt, er hat ihm nicht angesehen, dass er besoffen wäre. ja, aber er hat sich auch nicht eindeutig ausgedrückt.
Also er hat nicht gesagt, er war nicht besoffen, sondern ich habe es ihm nicht angesehen.
Ja, so, also wurde es zumindest übersetzt.
Ja, besoffen Fußball spielen.
Das dann war er wieder hier, dann nachdem er dann wieder, keine Ahnung, hier ein paar Tage trainiert hat, war dann doch wieder irgendwas mit seinem Sohn. Der kriegt jetzt macht jetzt bei irgendeiner Studie in Italien mit, weil der ist, keine Ahnung wie alt er ist, so ein kleines Kind, der ist Diabetes hat und nimmt jetzt an so einer Studie in Italien teil. Das hat er dann schon auch gepostet, aber das stand nicht in unmittelbarem Zusammenhang. Außerdem kommt es ja auch nicht von heute auf morgen. Wenn es schon klar gewesen wäre, dann hätte er es gar nicht zur Nationalmannschaft reisen brauchen. Also es ist schon sehr dubios.
Es ist ein bisschen komisch und was mich echt wundert ist, dass es sofort passiert, wenn er zu Bayern wächst. Weißt du, hätte er irgendwie denken können, sein Berater oder Bayern hat ihm gesagt, du pass auf, sowas gibt's bei uns nicht. Oder er denkt sich auch selber, gesunder Menschenverstand, Sportler, ich reiß mich jetzt am Anfang mal ein bisschen zusammen, so die ersten 4 Spieltage. Aber das wirkt irgendwie nicht so.
Nee. War bis erstmal die Wiesen jetzt war.
Auf dem Bänken so.
Ja, also, ja, und es sagt halt auch keiner was dazu. Sammer sagt einfach kein Kommentar.
Man weiß halt nicht, was wirklich war, gell? Das ist halt auch irgendwie komisch. Du hast halt da keinen Zugriff drauf.
Nee, also man könnte jetzt einfach mal sagen, ja, er hat Scheiße gebaut, der Trainer hat ihn nach Hause geschickt, Bayern hat ihm eine Geldstrafe gegeben, gut ist. So wie es sonst im Normalfall auch ist. Aber das jetzt einfach totzuschweigen, und jeder weiß oder denkt, dass da irgendwas war. Ich weiß nicht, ob das so die richtige Taktik ist.
Bisschen komisch. Ja. Mach mal weiter mit den News.
Ja.
Basti, komm, du.
Die Profiverträge für die beiden 17-jährigen Fabian Benko und Niklas Dorsch.
Ja, Fabian Benko hat ja schon öfter bei den Profis mitgespielt, war auch bei der Asienreise jetzt so dabei. Niklas Dorsch, kann ich persönlich nicht so wahnsinnig viel zu sagen.
Spielt halt auch bei den Amateuren, es sind beide erst 17. Ja, Fabian Benko wird ja schon nachgesagt, dass er einer für die Profis sein könnte. Bei Niklas Dorsch weiß ich jetzt auch nicht genau.
Martin nochmal genau dazu befragen.
Ja,
der hat ja, glaube ich, schon den Fabian Benko auch letzten Interview so als, aber auch hat er ja auch schon gemeint, ja, das ist jetzt auch nichts ein unbekanntes, unbeschriebenes Blatt eben. Er war schon auf der China-Reise mit dabei und so.
Ja, genau.
Also, ja, dann, ich hatte es ja schon erwähnt, die Schickeria war es, glaube ich, da in der Südkurve, die dieses Transparent gemacht haben. Und der FC Bayern hat sich jetzt auch beteiligt zur Flüchtlingshilfe.
Ja, fand ich gut.
Eine Million
gespendet.
Ja, genau. Ja, noch jetzt nicht.
Noch nicht.
Also sie wollen irgendein Freundschaftsspiel machen und die Erlöse daraus eine Million spenden.
Und so ein Trainingscamp machen.
Ja, genau, oder? Ein Trainingscamp für Flüchtlinge, wo sie auch Ausrüstung und Essen kriegen. Und jetzt beim Spiel gegen FCA sind sie auch mit, also die Bayern-Spieler mit einem Deutschen und einem Flüchtlingskind eingelaufen.
Ja, kann man nur begrüßen an dieser Stelle. Wollte ich auch nochmal ganz kurz Werbung machen für ein cooles Projekt von einem anderen Bayern-Podcast, nämlich dem Fehlpass-Podcast. Ich habe es dem Basti schon erzählt. Der ist nämlich der Jalzin Imre, der den Fehlpass-Podcast gemacht, einfach auf eigene Faust mit einem Kumpel nach Ungarn gefahren, um dort vor Ort zu helfen, und ruft jetzt halt unter fehlpass.com help now zu spenden auf. Fand ich irgendwie geil, dass man halt wirklich sagt, okay, wo kann ich am besten helfen? Ich fahre jetzt einfach dahin, wo Hilfe gebraucht wird, und mach das einfach mal und helfe dort. Fand ich total cool. Bemerkenswert und cool und hat mich auch tatsächlich mega gefreut vom FC Bayern, dass wir jetzt da auch was machen. Weil ich das, ein wichtiges Zeichen einfach auch finde, dass wir da auch mit dabei sind als Bayern.
Ich glaube, vom FC Porto gab es ja auch diesen Aufruf, dass am ersten Spieltag der Champions League alle Vereine ihre Einnahmen spenden sollen.
Das machen sie und doch jetzt auch irgendwie 1 Euro vom ersten Spieltag.
Ja, genau, 1 Euro von jedem verkauften Ticket. Ja. Ich weiß nicht, ob alle Vereine mit eingestiegen sind. Also es gab mal den Aufruf von Porto. Einige sind auf jeden Fall mit eingestiegen und das finde ich auch eine gute Sache.
Ja, auf jeden Fall. Das also,
tut den Verein jetzt nicht unbedingt
weh. Nee, und der Fußball muss da auch einfach eine Vorbildfunktion haben und ist ja eh was, was zusammenschweißen kann. Und in dem Fall, mei, wir sind jetzt kein politischer Podcast, aber trotzdem finde ich das einfach, finde ich gut. Muss man so machen. Next News. Ja, wer will? Wer hat noch nicht? Basti, komm, mach mal ein paar News, da Felix schüttet sich immer noch Bier ein.
Ich dachte, du machst ja nicht. So,
oh ja,
Rummenigge als FCA-Präsident wiedergewählt.
Ja, Felix, wir haben dir extra hier das polnische
geht Bier. Geht die News einfach so unter. durch polnische Bier. Bam.
Tschüsschen. Für Robert Lewandowski.
Ja, ich habe es mir im Urlaub angehört.
Als ECA-Präsident wiedergewählt, der Rummenigge, da fehlt mir immer die Einschätzung, wie mächtig ist der, was hat der zu sagen. Über Jahre hinweg hat der Rummenigge gepredigt, Financial Fair Play wird das große Ding. Und jetzt kommt es mir so vor, als wäre Financial Fair Play einfach nur noch ein schlechter Witz.
Ja, also von dem her. Das Einzige, was man immer hört, ist irgendwie Financial Fair Play kommt und ist alles super. Und sie hacken immer auf der Nationalmannschaft rum, dass es viel zu viel abgestellt werden muss und sie viel zu wenig Geld kriegen. Aber da hat er auch schon.
Und dann werden Financial Fair Play Strafen, Sanktionen ausgesprochen. Die werden aber im Laufe der Zeit so bald wieder aufgeweicht, dass sie keine Strafen mehr sind.
Ja. Also, ja, mei. Und keine Ahnung, warum er immer wieder gewählt wird. Wahrscheinlich gibt es keinen anderen, der es machen will. Nee, ist halt begrenzter Einfluss, würde ich mal sagen, als ECA-Präsident.
Ja, die Amateure stehen ganz gut da. Nach 7 Spieltagen kein Spiel verloren. Auf Platz 3, 3 Spiele weniger. Und Felix hat es noch so schön aufgeschrieben. Ribéry, der Steven, nicht der Franke, hat ein geiles Tor gemacht in Bayreuth. War irgendwie so, ich weiß nicht, ob er überhaupt das Tor so machen wollte oder ob es eine Flanke sein sollte, aber geil bleibt geil und es tut dem Spiel einfach gut.
Ja. Also ja, die sind ja nach dem etwas holpernden Start mit 2 Unentschieden dann doch sehr gut reingekommen, haben jetzt dann 5 Spiele in Folge gewonnen, stehen jetzt auf Platz 3 und ja.
Habt ihr das Kack-Eigentor von dem 60er-Spieler gesehen? Also wirklich, das ist wirklich so beschissen. Die Regensburger hier, gegen die wir, oder unser Hauptkonkurrent um Aufstieg, hat halt gegen 60 gespielt in der Hermann-Gerland-Kampfbahn und so ein 60er-Abwehrspieler kriegt einen Ball, glaube ich, direkt vom Torwart, will zurückpassen und passt den Ball einfach direkt ins Tor. Das war wirklich so völlig Jahrhundert-Eigentor. Einfach geil. Es hat mich irgendwie so von der Schicksalhaftigkeit und der Idiotie irgendwie an Bernd Dreher damals erinnert, als er sich den Ball vorlegen will und Janka um ihn rumläuft und einfach das Tor schießt. Wisst ihr das noch?
Ja,
das
ist von hinten kommt er, oder?
Das ist mit Sicherheit hier auch auf unserer coolen DVD-Sammlung, die wir noch anschauen müssen, drauf. Es war so geil. Ich bin so ausgerastet als Kind. Ich weiß es noch. Es war so geil. Oh Mann, scheiße. Gott. Ja gut. Nächste News.
Die FC Bayern Frauen gewinnen gegen den Pokalsieger VfL Wolfsburg mit 1-0. Sind also auch in der Erfolgsspur.
Ja.
Ja.
Geil.
Mehmet Scholl hat sich tatsächlich dann doch noch nach wie vielen Jahren Verzögerung? 2012, nach 3 Jahren Verzögerung bei Mario Gomez entschuldigt für seinen wundgelegen Kommentar.
Ja. Ich finde gut, dass er es gemacht hat, aber ich fand auch den Kommentar von Anfang an einfach way too much.
Völlig fehl am Platz.
Ja, sowas macht
also,
er, was Kommentar
hat. Vor allem, er hat auch gesagt, er hat es jetzt mittlerweile schon ein bisschen eingesehen, dass der Gomez damit, also
ja.
Das ist ein riesen...
Schon ein bisschen eingesehen ist gut. Was mich am allermeisten aufregt dabei ist, erstens ist Mehmet eine coole Socke und ein Typ von uns und das war ein Bayern-Spieler und zweitens war er selber Spieler. Ein Spieler, der, wenn ich jetzt die Doku Mehmet Scholl freigespielt gesehen habe, der teilweise ungefähr mit Depressionen so unterwegs war wie Sebastian Deißler. Und dann sowas zu erzählen, finde ich zumindest dämlich, muss man einfach so sagen.
Ja, es war völlig übertrieben und fehl am Platz. Und ich fand, es kam viel zu spät. Hätte er sich gleich entschuldigen müssen.
Ja, das
weil für so einen Gomez,
das tut ihm
der von der, für so einen Gomez, der sowieso dauernd verarscht wird wegen seinem verfehlten Schuss da 2008 bei der EM und dann irgendwie keinen Fuß mehr wirklich gefasst hat und dann noch so ein Kommentar, da hat er ihm schon sehr weh getan, glaube ich. Und auch für seine weitere Karriere ihm geschadet.
Ja gut, mit Sicherheit. Wir haben uns damals noch gefragt, warum wird der abgegeben, Gomez, bei den Statistiken, aber gut, er hat jetzt 2 Tore gemacht, aber da muss man sagen, haben wir weit sich bewiesen, weil in Florenz zum Beispiel hat er sich ja auch nie mehr so durchgesetzt.
Ja, er war ja auch...
Wobei wir waren verletzt. Ja immer, oder weiß nicht, wie Sebastian, ja schon immer Fans von Gomez und der hat ja auch wirklich geliefert, man kann es nicht anders sagen. Ja. Ist ja auch wurscht, aber ja, fand ich einfach damals extrem unschön.
Ja.
Und Scholl beschwert sich noch über die Laptop-Trainer.
Ja, weiß auch nicht, warum der wieder in die Medien musste eigentlich.
Ja, er hatte jetzt anscheinend wieder Trainerambitionen, das finde ich gut, weil ich halte ihn für einen Typ, der Leute begeistern kann, der Spieler begeistern kann. Aber dann so einen Einstieg zu machen, weil es ist natürlich schon so ein bisschen, wenn man sich das alles jetzt so anschaut, wer sind denn gerade die Top-Trainer der Welt? Ein Guardiola, vielleicht auch ein Tuchel, die halt nichts anderes tun, als sich komplett in die Taktik zu versteigen und dann sich zu beschweren. Ich weiß schon, was er sagen will. Klopp und Guardiola waren ja zumindest noch, oder Guardiola noch viel mehr, erfolgreiche Fußballspieler. Das sind ja jetzt oft Leute, die vielleicht nicht mal auf hohem Niveau Profifußball gespielt haben und die Spieler, das war ja auch sein Argument, deshalb nicht so verstehen können. Aber trotzdem schließt es für mich nicht aus, dass du ein Top-Trainer sein kannst. So. Ich weiß es nicht. Ich fand es einfach komisch, was er erzählt hat.
Ja,
alles war einfach komisch.
Ja, es war wieder fehl am Platz.
Einfach. Ich freue mich, wenn er Trainer wird bei Bayern. Ich freue mich, wenn er bei Bayern mitspielt, weil er einfach ein ganz besonderer Mensch, Spieler, alles ist für Bayern, aber ja.
Ja, wir haben es ja auch damals auch nicht verstanden, dass er aufgehört hat bei den Amateuren, um Experte zu sein, hauptberuflich. Ja. Und aber jetzt hat er, glaube ich, wieder gesagt, dass er nach dem Expertenjob dann wieder Trainer sein will.
Ja, vielleicht war es auch wieder irgendwas Privates oder so, keine Ahnung.
Also ich würde mich natürlich auch so freuen, eben aus dem Grund, weil der Mehmet Scholl halt so eine Bayern-Legende ist. Ich kann ihn mir aber irgendwie ehrlich gesagt so nicht so gut vorstellen als Trainer. Ich weiß auch nicht.
Kann ich im Moment auch nicht. Also, wer solche Interviews gibt.
Es wirkt halt wieder einfach nicht professionell.
Nee.
Und das nervt mich. Professionell musst du halt einfach sein in der heutigen Zeit.
Das ist so ein Lothar Matthäus-Interview. Stefan Effenberg.
Ey, zu Uli Hoeneß-Doku hast du dir auch aufgeschrieben. Und da möchte ich überhaupt keine Werbung machen von den ganzen Rotz.
Nee, Werbung.
Weiter. Schluss. Oh Gott. Ah, hier aber lieber die Good News zu Thiago.
Vertragsverlängerung um 2 Jahre bis 2019.
Hat mit mich, Thiago. Ja, hat euch das nicht verwundert irgendwie?
Nö.
Nicht? Der hat bis 2017, ja gut, warum nicht? Warum nicht so früh? Ja, aber irgendwie, weiß nicht.
Ist das jetzt ein Zeichen für Guardiola?
Ja gut, das wäre jetzt vielleicht wieder ein bisschen zu viel rein interpretiert. Ich habe eher so an sowas gedacht, wie irgendjemand wollte ihn abwerben oder kaufen und mir hat mehr Gehalt geboten und wir haben das Gehalt mit aufgestockt. Weil, ganz ehrlich, viel Gründe, seinen Vertrag jetzt aufzustocken finanziell, gibt's nicht, weil er war entweder verletzt oder hat nichts gerissen in letzter Zeit. So. Nee, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie die tragende Figur letztes Jahr gewesen wäre.
Nee.
Alle, man ist immer noch in diesem Eindruck der ersten Saison und diesen tollen Dingen, die er halt gemacht hat, drin. Aber eine Rolle gespielt hat er letztes Jahr nicht. Und auch jetzt die ersten Spiele. Wir wissen alle, was er kann und was draus werden kann, aber...
Nee, er ist halt so, glaube ich, der im Endeffekt doch ein Dreh- und Angelpunkt in dem System Guardiola. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, man will das ja... Das wird jetzt aufgebaut und soll ja nicht jetzt nach einem Jahr dann wieder komplett eingerissen werden. Dann macht es durchaus Sinn zu sagen, man versucht ihn zu halten.
Aber dieser Dreh- und Angelpunkt war in den ersten Spielen jetzt nicht.
Ja, aber er war jetzt zu lang verletzt. Er muss halt wieder zurückkommen. Man denkt da ja auch nicht, man misst es jetzt ja nicht an den 2 Spielen, dass man sagt, man gibt ihm eine Vertragsverlängerung.
Ja, klar.
Ja.
Ja, und dann noch eine Kleinigkeit, was ich aber sehr nett fand. Der BR hat so ein tolles interaktives Tool gemacht. Woher stammt die Liga? Und da kann man sehen, woher die Spieler der Bayern kommen. Und ich mache jetzt einfach mit euch mal ein kleines Quiz. Nicht hier spicken sofort. Welcher Spieler von Bayern hat die weiteste Heimreise?
Arturo Vidal.
Ja, hatte ich auch gesagt.
Ja. Ihr habt recht, der Chiliner hat die weiteste Heimreise. Wer kommt danach?
Costa.
Costa?
Ja, Costa oder Rafinha.
Der Costa hat es noch einen Ticken weiter, 10.000 Kilometer. Dann Rafinha, habt ihr recht. Und dann, jetzt wird es nämlich schon spannender. Das ist aber jetzt auch ein bisschen gemein, ja. Trotzdem
nicht. Ich weiß es.
Weiß es?
Ja,
wer? Ich weiß es nicht.
Julian Green.
Ah, toll, Mann. Ja,
okay. Na, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Mir heute schon angeschaut.
Ah, du kleiner Arsch. Danke. Na gut, aber
ich hätte jetzt eher auf einen Spanier dann getippt als nächstes.
Man sieht schon, dass wahnsinnig viele Spieler in Deutschland geboren sind. Interessant fand ich zum Beispiel noch sowas wie Thiago, geboren in Santa Pietro, Vernuccio, Italien, direkt unten am Stiefel quasi am Absatz. Oder ja, drei Franzosen, Ribéry, Coman und Benatia, ist auch in Frankreich geboren. Ja, irgendwie nett, da mal reinzuschauen. Gibt einem noch so ein bisschen.
Wer ist am nächsten? Der Philipp, oder?
Ja, Philipp hat 0 Kilometer. 0 Kilometer Reise. So. Cool. Was haben wir noch für News?
Die Länderspiele hatten wir noch. Haben wir noch nichts drüber gesprochen.
Ja, würde ich jetzt nur ganz kurz machen, aber
ich kann eh nicht viel dazu sagen.
Felix, ich hab's ich gesehen.
War im Urlaub.
Im Ferienhaus.
Und konnte nur Italien-Spiele anschauen.
Oh Gott, du, aber,
die haben doch auch so grottenschlecht verloren, oder?
Nee, die haben beide Spiele gewonnen.
Ach so, aber
typisch 1-0. Italienisch, 1-0. Das erste Spiel, glaube ich, auch noch irgendwie durch ein Handspiel ist vor, also unverdient irgendwie. Genau, ich habe ja, nur die erste.
Gegen irgendeine Grottenmannschaft.
Gegen wen haben die gespielt? Ja, gegen zwei nicht so bedeutende Mannschaften.
Auf jeden Fall, ich fand die Länderspiele tatsächlich, also Schottland war eher so graupig, aber Deutschland-Holland, Deutschland-Polen war einfach geil. Ich habe es mir gern angeschaut. Polen war geil, geiles Lewandowski-Tor und Götze hat in beiden Spielen geil gespielt, fand ich. Ich war voll überrascht.
Ja, was heißt geiles Spiel? Die Abwehr war halt scheiße. Und
Felix wieder. Naja, im ersten Spiel hat er immerhin 2 Tore gemacht. Ein geiles Tor, ein Abstaubertor. Im zweiten Spiel hätte er auch locker 2 Tore machen können. Müller hat auch gespielt.
Ich meine jetzt allgemein erstmal das Deutschland-Polen-Spiel ja. Als geiles Spiel. Die Abwehr von Deutschland war halt... Oder von beiden Mannschaften war jetzt nicht so auf der Höhe. Die ersten 4 Tore waren Slapstick, mehr oder weniger.
Es kam mir vor, als hättest du einen Kindergärtner mit einem Kindergarten. Der Kindergärtner ist Jerome Boateng. Er versucht, eine Abwehr zu dirigieren. Und so Leute wie Mats Hummels. What the fuck eigentlich, ey? Das sah aus. Oder bitte komm, nehmt euch an der Hand 2er Reihen hier, bitte. Komm, ihr kriegt's noch hin. Gar nicht, es war so schlecht. Ich habe echt mich totgelacht.
Ja, auf beiden Seiten, das waren irgendwie so Zufallstore, die ersten 4 Dinger. Also 2 auf jeder Seite. Aber Götze, ja, im ersten Spiel fand ich ihn auch gut. Im zweiten Spiel dann gegen Schottland hat er es natürlich extrem schwer gehabt.
Ja, aber da hat er auch dann auch das letzte Ding, was er leider so über den Kasten gesetzt hat, wo er so wahnsinnig toll mit Gündogan, dieses Kurzpassspiel in der Mitte, hast du schon gemerkt, das ist das, was ihm entgegenkommt.
Ja, und er hat ja auch 2 Abseitstore geschossen. Mhm. Wenn es halt kein Abseits gewesen wäre, wären sie geil gewesen.
Ja.
Aber er stand halt schon
stimmt, deutlich. Ja, auch das, wo er wieder sich so klein vorgelupft hat und dann direkt reingemacht hat, war auch wieder sehr geil.
Ja. War halt schon deutlich im Abseits, ja. Ja.
Ich bin jetzt gespannt, ob er zum Beispiel im Piräus dann spielen wird. In Athen.
Ja.
Naja.
Wird spannend.
Ja, und was noch war, es war tatsächlich doch einiges los, war die Champions League-Auslosung. Und da wollen wir uns doch einfach mal unsere Gruppe kurz anschauen, weil wir spielen ja in der Gruppe F zusammen mit Arsenal. Gut, nichts Neues. Der klassische Gegner eigentlich für uns.
War auch das erste Los, oder?
Ja.
Wo man gleich wieder gedacht hat, oh Mann.
Und dann das Superlos Olympiakos und Dynamo Zagreb. Auch ein cooles Los, finde ich. Also auf dem Papier muss man sagen, eigentlich eine leichte Gruppe. War so meine erste Einschätzung. Wobei, Felix hat es am Anfang schon gesagt, alle stehen gut da. Und Arsenal kann man wirklich nicht mehr als Laufkundschaft bezeichnen. Und da haben wir uns auch immer schwer getan. Und auch immer, es war auch oft so, dass wir haben ja meistens ein Achtelfinale oder so gegen die gespielt. Und da meistens aber das zweite Spiel auch verloren. Und nur weil wir Hinspiel gewonnen hatten, weitergekommen.
Ja. Also ja, gut. Ja, Arsenal ist nie leicht. Olympiakos Piräus ist ja schon Tabellenführer, super in die Saison gestartet, noch kein Spiel verloren. In Piräus ist auf jeden Fall, und das ist vor allem jetzt ja auch das erste Spiel, glaube schon sehr schwer.
Mhm.
Und Dynamo Zagreb ist auch gut in die Saison gestartet, auch Tabellenerster. Da habe ich jetzt nicht so viel Angst vor. Aber ja, also ich so sehr leicht, wie es ausschaut, ist es, glaube ich, nett. Aber klar müssen wir uns durchsetzen. Die jetzt das erste Spiel gegen Piräus ist halt wichtig und dann der direkte Vergleich gegen auch, Arsenal.
Denke ich auch, dass Arsenal auswärts in Griechenland oder in Kroatien stolpern wird und wenn wir da einfach jetzt was reißen und dann unser Heimspiel gewinnen gegen die, dann passt das schon alles. Also Zweiter werden wir schon werden.
Ja, klar.
Aber ja, spannende Gruppe für
Auswärts. Also wir sind Favorit in der Gruppe ja. Und wir müssen Erster werden.
Natürlich müssen wir immer in der Gruppenphase.
Immer ja. Nicht, aber nach den letzten Jahren, wie wir gespielt haben, ist es jetzt so.
Ja, es gibt irgendwie für mich einfach wieder mal keine Gruppe,
ja,
wo es nicht klar ist, wer die ersten beiden.
Ja, es ist ja jetzt zum ersten Mal dieser neue Auslosungsmodus, haben wir ja vorher schon mal drüber geredet, dass es jetzt irgendwie mega die Hammergruppen geben kann und mega die Losergruppen, aber es ist eigentlich nicht wirklich passiert.
Nee, und man weiß eh, wer ungefähr weiterkommt. Ich meine, Paris, Madrid, es gibt Donetsk, Malmö. Ja klar, Paris und Madrid, super.
Ja, und dann, ja gut, die zweite Gruppe ist vielleicht ein relativ ausgeglichen. PSV Eindhoven, Man United, ZSKA Moskau und Wolfsburg.
Ach, da wird doch auch Man United einfach Erster. Brauchst mir noch nicht erzählen. Luis macht es doch. Wer dann nachkommt, wird spannender.
Ja. Also da glaube ich schon, ist relativ ausgeglichen. Mhm. Die dritte Gruppe, ja, Benfica, Atletico Madrid und Galatasaray und dann noch Astana.
Ja, da wird Atletico Erster wahrscheinlich.
Ja, dann... Gruppe D ist dann mit Gladbach, Juve, Man City und Sevilla.
Die ist schon stark.
Also nach diesem Top-Start von Gladbach, da schaut es da ganz duster aus in der Gruppe.
Na, da glaube ich, dass, so wie Juve gerade drauf ist, kann es sein, dass die nämlich nicht weiterkommen, weil Sevilla ist auch stark, Man City sowieso.
Ja, also im Moment sehe ich da Gladbach als Letzten in der Gruppe.
Also hätte man das jetzt bevor der Bundesliga-Start war, dann wäre das sicher eine der ausgeglichensten und stärksten Gruppen. Aber so jetzt, ja. Aber ich glaube, Juve und Man City kommen da weiter.
Ja. Dann Gruppe E, Barcelona, Leverkusen, AS Rom und Bate Borisov. Da ja. Könnte es Leverkusen diesmal echt schaffen.
Ich glaube auch, dass sie Zweiter werden. Ne?
Oh, ist aber
gegen Rom wird halt entscheidend. Ja. Das wird ihr Gegner. Und wenn sie gegen Barca, da haben die ja auch schon gespielt und sahen auch nicht immer so schlecht aus, fand ich. Hm. Vielleicht können sie dann unentschieden irgendwie reißen. Schauen wir mal. Aber Pflichtsiege wird halt gegen Barte. Und bei Rom kommt es dann drauf an.
Ja, es wird schwer. Mal schauen, wie Rom sich anstellt. Ja. Wenn sie nicht so dumm sind wie gegen uns.
Dann Gruppe G, Chelsea, Porto, Dynamo Kiew und Maccabi Tel Aviv.
Also wird genauso stehen bleiben.
Eindeutig. Und Gruppe H, Zenit St. Petersburg, Valencia, Olympique Lyon und Gent. Ja, also.
Sehe ich vielleicht sogar Lyon auf der 1.
Ja, also.
Mal schauen.
Wahrscheinlich Valencia.
Ja.
Also, ja, lassen wir uns überraschen, was man noch sagen muss. Das neue Champions League Trikot wurde vorgestellt. Ich habe mir gedacht, oh, schaut ja ganz okay aus. Jetzt habe ich es in Original gesehen, als ich im Stadion war. Und die also dunkelblaues Trikot und die Streifen sind pink, auch genannt.
Flash Red. Felix.
Flash Red, pink. Aber
Flash Red.
Also für Frauen Flash Red, aber für Männer ist es halt einfach pink. Also für mich ist gewöhnungsbedürftig. Ja,
man muss viele Zielgruppen ansprechen.
Ja, ich war verwundert, wie viele Kinder und Männer dieses Trikot im Stadion anhatten. Also
okay.
Ich weiß nicht, warum. Es ist einfach dunkelblau-pink. Es hat nichts mit dem FC Bayern zu tun. Mhm. Also, komisches Ding.
Ja.
Magenta ein.
Und dann kommen wir eigentlich schon zur Vorschau. Was heißt schon, wir haben die 90 Minuten schon wieder durch. Fakt ist, Basti und ich werden am Mittwoch aufbrechen nach Athen. Yeah.
Geil. Also wie gesagt, schon bei der Auslosung war mal so geil, Griechenland. Und wenn man jetzt so alles so hört im Vorfeld, das bringt man noch mehr Spannung mit jedem Tag rein.
Wir werden unter Polizeischutz und mit Bussen direkt ans vom Flughafen abgeholt und ans Panathinaik-Stadion gefahren. Das ist aber relativ in der Stadt, das habe ich schon gesehen. Da können wir auch die Akropolis und so, glaube ich, uns anschauen. Und dann geht es leider schon um 18 Uhr als Abfahrt. Wieder mit Polizeischutz direkt ins Stadion und Anpfiff ist um 21.45 Uhr. Also haben wir Minimum 3 Stunden Zeit im Stadion.
3 Stunden
Stunden für Volksfans-Folge aufzunehmen.
Könnt ihr Erfolgsgeschichte machen?
Ja, stimmt. Basti, kannst du es noch vorbereiten, alles bis Mittwoch bitte. Aber was wir auch schon sagen, sagen können, wir haben schon ein Interview arrangiert mit den Crusaders 97,
oh ja,
dem größten Athen-FC Bayern-Fanclub, den es gibt. Jetzt sagt der Felix vielleicht dem einzigen, nein, es gibt zwei. Und die sind auch wirklich cool dabei, organisieren zum Beispiel die Busse für uns, für den Club Nummer 12 jetzt vor Ort. Und mit denen habe ich schon geschrieben. Die haben das alles irgendwie nicht so krass gesehen, aber es gibt halt wirklich von allen Seiten Warnungen, dass man ganz doll aufpassen muss und dass ein anderer Wind weht in Athen, was Fußball anbelangt und so. Und von dem her bin ich halt gespannt und jeder Spieler hat es gesagt, wenn ihr Spiele gesehen habt, Olympiakos Piräus gegen Barcelona zum Beispiel, hey, wie das abgeht da im Stadion. Also alle sagen schon, Stadion wird brennen. Ich bin sehr gespannt.
Da brennt die Hütte.
Sehr geil, also brennt die Hütte vor Stimmung und vor Pyro. Also glaube ich mal, bin ich gespannt. Genau, und wir werden dann vom Spiel und von der Fahrt auch live berichten. Wieder völlig fertig, nachdem ich keine einzige Sekunde im Flugzeug gepennt habe, hier wieder ankommen.
Hast du wenigstens noch freigenommen?
Ja, ich habe es mal jetzt eingeplant, wie ich mich kenne, werde ich eh dann frei machen. Nach Hause gehen, versuchen zu schlafen, nicht schlafen können, trotzdem völlig fertig sein. Genau, aber wir müssen auf jeden Fall dann schon mal ein bisschen tippen, weil ja auch am Samstag dann schon wieder gespielt wird und die Woche drauf ist ja auch sofort weitergeht mit einem spannenden Spiel, sofort am Dienstag. Also ich denke, wir sollten mindestens bis Dienstag tippen, Jungs, oder?
Ja, wahrscheinlich schon eher das danach auch noch, weil wir dann wieder Montag aufnehmen, oder? Naja,
können wir machen, ja.
Tippen wir mal.
Also.
Olympiakos FCB, Basti.
1-1.
Felix?
Ja, hätte ich auch fast gesagt. Jetzt sage ich natürlich 2-1 für uns durch einen völlig unverdienten Elfmeter in der letzten Minute.
Das glaube ich. Also durch die Stimmung glaubt man da schon irgendwie, dass die ein Tor reinkriegen. Einfach weil jetzt alles wird ausflippen. Aber ich weiß nicht. Ich sage, wir machen das da relativ souverän. Wir schießen ein frühes Tor, das Stadion wird ruhig und hört nur noch die Bayern-Fans. Und dann gibt es keinerlei Aufreger und wir gewinnen das Spiel 3-0.
Oh. Ansage.
Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich meinen Vorsprung in unserem internen Tippspiel verspielen, dieser Sache. Ja. Dann spielen wir in Darmstadt, die Mannschaft mit den meisten Unentschieden, die Mannschaft mit dem Mann mit dem Bart, dem ich gerade nachzueifern versuche. unangenehmer Gegner irgendwie.
Ja, sie haben sich schon gut geschlagen. Überraschend gut geschlagen jetzt in den ersten Spielen.
Wie es so mancher Aufsteiger macht.
Ja, hier am vierten Spieltag letzte Saison. Wer war da auf Platz 1?
Bis wir gegen sie gespielt haben. Paderborn.
Paderborn.
Ja, stimmt.
Paderborn. Felix.
Kam als Tabellenführer zu.
Ich sage 0-4.
Boah. Woher kommt da dein Optimismus? Weil wir gerade
ja, so na, aus dem Schwung von Piräus.
Aus meinem 3-0, stimmt, danke. Basti?
Mir wurden ja heute Karten angeboten für das Spiel. Ich bin da noch am Überlegen, ob ich da hinfahren soll.
Ja. Basti, du hast Urlaub, bist jetzt verrückt geworden. Wie weit ist das? Ich weiß gar nicht, wo
Darmstadt ist. Also ich hätte Zeit, so wäre es nett.
Ja, ja, ohne Witz.
Aber ich bin, weil ich an dem Wochenende daheim bin. Ja, reden wir gleich mal drüber.
Nee. It's done. Hier Auswärtsfolge von euch zwei Kanonen.
1-3, sage ich. Ihr
habt Karten dafür.
Nein, eventuell.
Du hast vier Karten. ihr fahrt.
Basti hat 100 Karten. Super geil. Meldet euch alle. Nein, ja, reden wir später drüber.
Also was? Das ist super geil. Also da eine Auswärtsfahrt, ist ja super geil. Okay. Basti, was hast du gesagt?
1-3.
Ruben sagt, wir schließen uns da den anderen an. 1-1.
Oh.
Du kleiner Fuchs.
Ja.
Und dann, schon ein spannendes Spiel gegen Wolfsburg.
Ohne De Bruyne. Mit Draxler und Dante. Dante zum ersten Mal wieder zurück.
Das wird emotional. Das ist ja fast so, wie wenn Schweinsteiger mit Manchester zu uns kommt. Völlig egal.
Aber ohne De Bruyne ist natürlich schon eine starke
2-0
Schwäche.
Gewinnen wir da.
Ja, ich glaube auch, dass uns diesmal Wolfsburg kein Schnippchen schlagen wird und wir mit 3-1 gewinnen werden.
3-1.
The Lord macht eine Bude.
The Lord, Legende lebt. The Lord. Wolfsburg ist aber auch nicht so gut drauf. Aber viele schießen mit. Oh, doch, Dante Patz. 3-0. Und das nächste Spiel müsst du wirklich auch noch tippen.
Ja, den Samstag machen wir schon noch. Sicher, wir uns sicher, vorher ja. noch schon treffen, dann.
Ja, ihr macht doch die Auswärtsfolge. Ja. Na, Felix, dann schieß los. Wir spielen Mainz.
Mainz gegen
immer
Bayern.
Spannende Spiele. Oh, da hat Timoschuk mal so ein schönes Tor geschossen in Mainz. Das war geil. Oh, ich liebe Timoschuk einfach.
Da sage ich, da tun wir uns mal wieder schwer und spielen 1-1.
Basti?
0-0.
Nee, das wird nicht hinhauen. Ich sage, wir gewinnen ganz knapp in letzter Sekunde 2-1. Nee, 3-1. Okay, Leute, wir haben es geschafft, glaube ich. Wir haben
6 Minuten Nachspielzeit.
96 Minuten, ja, in England wäre das ganz normal. Wir entschuldigen uns nochmal an alle Leute, die es auf YouTube durchgehalten haben, das in Basti nicht zu hören.
Einmal kein inkompetentes Gelaber hier hören müssen.
Na, ich
Podcaster
ich weiß
sind
nicht.
Werden nicht verschont davon.
Wir und die Technik, das ist einfach momentan. Aber wir nächstes Mal switchen wir einfach wieder aufs alte Programm, da haben wir halt nicht 3 Spuren, aber dann wissen wir, wie alles läuft und dann warten wir, bis das alles hier gefixt worden ist. Also auf so einen Spaß habe ich keine Lust mehr.
Altes Programm.
Ich habe gesprochen. Ja, in diesem Sinne, wir haben bald schon wieder eine neue Folge für euch aus Piräus. Wann die online geht, weiß ich nicht. Ich werde diese Folge morgen online stellen und dann hört ihr uns das nächste Mal, wenn wir uns in griechischen Gefilden befinden, Uso trinken und griechische Weine dazu singen. Was das für einen Sinn ergibt, weiß ich auch nicht. Vielen Dank an den Basti.
Servus.
Und back from the US of A an den Felix.
Ja, servus, macht's gut.
Ciao, servus und gute Nacht.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.